Echo 3 an Echo 7, der Podcast mit Nina und Michael.
Echo 3 an Echo 7. Han Kumpel, kannst du mich verstehen?
Laut und deutlich, Lu. Was geht's?
Ich habe jetzt meine Runde hinter mir. Ich kann nirgends eine Spur von Leben entdecken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echo 3 an Echo 7. Ich glaube, es ist Folge 64 und wir haben uns hier heute wieder zusammengefunden, um den zweiten Arc von Andor Staffel 2 zu besprechen. Die Hälfte ist also schon rum und dazu habe ich mir eine tolle Gästin eingeladen, wo ich mich sehr freue, dass sie endlich mal wieder da ist. Gut, wir hatten Anfang des Jahres zu Skeleton Crew ja noch das Vergnügen, aber hallo Nina.
Hallo, schön, dass ich wieder dabei bin. Freue mich, dass ich wieder am Start bin und hier dabei sein kann und muss heute auch noch eine Folge Andor gucken, muss ich sagen, um up to date zu sein.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Ich hänge ein bisschen hinterher, aber ich bin jetzt, wir können losstarten, ich weiß alles. Und 64 ist zufällig meine Lieblingszahl, also eine meiner Lieblingszahlen. Ja, aus irgendeinem Grund finde ich die Zahl 64, finde ich eine ganz schöne Zahl. Ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht, dass sie manche Zahlen schöner finden als andere. Genau.
Interessant.
Aber tatsächlich finde ich, die 64 ist eine meiner Lieblingszahlen. Perfekt gewählt also.
Ja, also da hast du ja schon sofort wahrscheinlich einen Draht zu Cyril Khan, der ja auch ganz gut mit Zahlen und so weiter kann. Ja?
Das ist eigentlich ja gar nicht mein Fachgebiet. Also ich bin ja sonst insgesamt eher nicht so der Zahlentyp.
Ja gut, ich habe irgendwie nur einen Bezug zu meinem Geburtsdatum, also der 27.8. Ja. Deshalb, das ist immer so ein bisschen meine Zahl.
Ja, verständlich.
Ansonsten so 3 ist so meine.
Ja, witzig, meine auch. Ich habe ja am 3.3. Geburtstag, also.
Ach so.
Die 3 ist also sehr präsent und mein Nachname ist Dreier, also ich weiß auch nicht so recht, dass die Zahl 3 ist schon fast überpräsent in meinem Leben.
Ja, guck mal, und Andor wird in 3er Folgen.
Ja, verrückt, verrückt, so. Meine Serie einfach.
Oh ja, genau, ja. So, letzte Woche hatten wir ja den Carsten zu Gast, der war von der Rebellenfraktion. Nina ist ja eher bei den Imperialen unterwegs, cosplaymäßig.
Genau,
ne?
Exakt. Genau, bei der 501st.
Genau, wir müssen ein bisschen diversifizieren.
Ja.
Genau, mal gucken, wen wir dann sonst noch einladen können. Naja, jedenfalls, ja, geht es ja jetzt, wie gesagt, schon deutlich aufs Ende zu. Also, ne, wir haben ja den Luxus oder die Mangelsituation, je nachdem, wie man es beurteilen will, dass Andor ja ursprünglich mal mit viel mehr Staffeln geplant war, sodass jetzt die zweite Staffel hier ja das Ganze schon abbinden soll und im Prinzip 4 Staffeln in 4 Päckchen A3 Folgen gepackt sind.
Ja, bin sehr gespannt, wie das wird. Genau, die Hälfte haben wir ja jetzt schon hinter uns und wie sie das zu Ende bringen. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt. Wir haben zwischen dem ersten und zweiten Arc ja jetzt auch ein Jahr vergehen sehen. Also mal sehen, wie es da weitergeht.
Ja, genau, zwischen der ersten und zweiten Staffel ja auch schon ein Jahr. Jetzt wieder ein Jahr weitergesprungen und das wird es ja wahrscheinlich wieder tun. Ja. Wenn wir jetzt Mittwoch die nächsten 3 Folgen bekommen. Ich bin mal wirklich gespannt, wie sich da die Welt weiterentwickelt hat. Und ja, vielleicht habt ihr schon festgestellt, der Max ist heute gar nicht dabei. Der Max ist nämlich noch ein bisschen mit den Folgen im Verzug und der hat ja, wie wir es ja so kennen, ja auch immer viel zu tun. Er ist unstet und flüchtig, so als DJ und angehender Rechtsanwalt. Ja, deshalb hoffen wir, dass er zumindest zur letzten Besprechung hinterher wieder da ist. Warum wir das dritte Päckchen nicht besprechen werden hier, das erzähle ich am Ende der Folge. Aber eigentlich wäre es ganz schön, wenn Max dabei wäre, weil er eigentlich immer so viel Hintergrundwissen beisteuern kann, selbst wenn er die Folgen noch nicht gesehen hat teilweise. Aber dieses Mal hat sich zeitlich nicht ausgegangen. Nun ja.
Dann werden wir das zu zweit hinbekommen.
Ich gehe davon aus, dass wir das schaffen werden, ja.
Ja.
So, ja, als Vorbereitung haben wir jetzt gerade eben schon mal geguckt, wie das Ganze mit den Namen ist, weil ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr letzte Woche die Folge gehört habt, dass ich ein wenig immer suchen musste, wie die Charaktere heißen. Ich habe mir jetzt eine Liste angelegt, wo ich hoffentlich mit wenig Suchen finden werde, wie die Charaktere heißen, über die wir heute sprechen werden. Nina, wie sieht's bei dir mit den Namen aus?
Ja, ich bin auch gar nicht so gut, mir Namen zu merken, so ganz generell. Also alles, was über die Hauptcharaktere hinausgeht, da wird's dann auch immer richtig schwach. Aber wir umschreiben das zur Not. Ihr wisst dann schon alle, wer gemeint ist. Zur Not gucken wir auf deiner schlauen Liste, die du jetzt extra sorgfältig angelegt hast. Das kriegen wir hin. Aber tatsächlich kann ich mir echt schlecht Namen merken.
Soll ich sie dir noch schnell schicken?
Ach, du machst das ja schon.
Okay, gut, ich versuche es. Ich gebe mein Bestes.
Ja, so. Ja, wir kriegen das zusammen hin.
Genau, um mal jetzt gerade einzusteigen, lass uns doch mal kurz drüber sprechen. Wie hat dir der erste Arc gefallen?
Gut, ich war bei der ersten Folge bei der Kinopremiere und war ein bisschen enttäuscht, dass es nur eine Folge war und verwirrt. Also sonst haben wir bei den Kinopremieren ja immer mehrere Folgen gesehen und es hätte auch viel mehr Sinn gemacht, die ersten drei Folgen einfach zu sehen. Finde ich, weil die ja immer so in sich geschlossen einfach auch so ein bisschen funktionieren. Und deswegen fand ich es ein bisschen schade, dass es nur die erste Folge war, die im Kino gezeigt wurde. Aber natürlich auf der großen Leinwand immer schön.
Absolut. Wir hatten es ja letzte Woche auch festgestellt beim Besprechen, dass folgenweises Besprechen gar nicht so toll ist in diesem Fall. Deshalb haben wir uns ja dann auf die Handlungsstränge fixiert und das werden wir dann diese Woche auch tun, dass wir uns wirklich jetzt von Anfang an gleich mit den einzelnen Handlungssträngen beschäftigen werden und sie dann an passender Stelle zusammenführen, wie es die Folgen ja auch getan haben.
Ja. Genau, genau. Ansonsten haben mir die ersten drei gut gefallen. Folge 3 ist meine Lieblingsfolge der bisherigen 6. Die fand ich grandios. Mhm. Ich finde, der erste Arc hat sich auch schön gesteigert. Der hat mir gut gefallen. Der zweite war ein bisschen gemächlicher, aber ich denke, das braucht es auch einfach als Aufbau für das, was demnächst kommt.
Hm. Was hat dir in dem ersten Arc besonders gut gefallen?
Ich bin ja immer so ein Fan von alltäglichem Leben in Star Wars und da bedient Andor ja natürlich ganz großartig, finde ich. Also von den Sets, von den Kostümen, von den Orten, die wir sehen, von den alltäglichen Begebenheiten der Menschen. Also das sind immer so meine Highlights. Also abseits der Handlung natürlich und die Charaktere, um die es geht, liebe ich einfach, dass wir ja so eine Hochzeit sehen und dass wir Dedra und Cyril so privat sehen in ihrer Wohnung, wie sie sich Klamotten aussuchen und vom Spiegel lächeln üben und so und was. Also ich fand, da war ganz viel Charakterentwicklung natürlich dabei und aber ich liebe einfach auch diese Welten und diesen Alltag, ja, dieses nicht keine Heldensituation, sondern dass da einfach so viel Alltägliches dabei ist.
Ja, Worldbuilding.
Ja, ganz Stichwort. Genau.
Und gab es auch irgendwas, was dir gar nicht so gefallen hat in dem ersten Arc?
Ja, also gar nicht so, würde ich jetzt nicht sagen, aber als Cassian diesen Prototypen gestohlen hatte und dann zu diesem Planet kommt, dessen Namen ich jetzt natürlich nicht weiß, weil ich mir so schön Namen merken kann.
Yavin 4.
Ah, tatsächlich. Siehst du mal, so habe ich aufgepasst, offensichtlich. Echt jetzt?
Wird doch am Ende der zweiten Folge revealed, ja.
Ach, krass. Habe ich mir offensichtlich überhaupt nicht gemerkt.
Ist dir das gar nicht aufgefallen?
Nee, oder ich habe es nicht bewusst zur Kenntnis genommen oder mir nicht abgespeichert, keine Ahnung.
Naja, als er abgeflogen ist er dann doch über die Baumwipfel und dann sah man doch schon die Tempelbauten im Hintergrund.
Ja, diese Pyramiden, genau. Ah, das stimmt.
Und dann den großen Gasriesen so schön rot leuchtend. Also
ja, hast recht. Na gut.
Guck mal, die erste Erkenntnis schon.
Die erste Erkenntnis schon, dass ich da überhaupt nicht aufgepasst habe. Ja. Also dieser Teil, dass er da eben nicht den Frachterpilot findet und diese Gruppe, die dann da sehr zerstritten ist, um da wegzukommen. Mhm. Das fand ich ein bisschen, da war ich ein bisschen so, hallo, ich möchte jetzt wissen, wo der hin muss mit diesem und wen der da treffen muss. Ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht. Ich habe keine Zeit für diese zerstrittene Kindergartensituation.
Ja. Genau, da sind wir ziemlich d'accord. Ja, da haben wir letzte Woche nämlich auch alle gesagt, ja, das war mit Sicherheit der schwächste Handlungsstrang.
Ja.
Ich habe heute tatsächlich von einem amerikanischen Server, Discord-Server, noch einen Kommentar dazu gesehen, wo einer darauf einging, dass ja kritisiert wurde, dass eine Rebellion oder dass eine Rebellengruppe ja gar nicht so komisch infighten würde. Und der meinte dazu nur, dass das ja eigentlich genau so wäre.
Ja, ich fürchte es fast auch. Ja.
Dass die da eigentlich so dysfunktional sind, das wäre anscheinend ja gang und gäbe bei unorganisierten Rebellengruppen. Und was uns da so ein bisschen komisch vorkam letzte Woche, das scheint wohl der Realität zu entsprechen. Also hat jemand seine Hausaufgaben gemacht. Aber ich kann es leider nicht bestätigen oder verneinen.
Ja, ich habe jetzt auch keine tiefergehenden Infos zu, aber ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Also ich glaube, es ist vielleicht tatsächlich gar nicht so realitätsfern, aber mir hat es einfach auch ein bisschen zu lange gedauert, dieser Strang. Absolut, also ich war die ganze Zeit so, nein, komm jetzt, dieses Schiff muss irgendwo hin und er muss irgendwo hin. Ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht. Leute, macht hinne jetzt. Ja. Mhm. Genau. Also das fand ich der schwächste Part, würde ich sagen. Ja.
Gut. So, zunächst einmal die Folgentitel von den Folgen 4, 5 und 6 sind wie folgt. Also die heißen einmal: Waren Sie schon einmal in Gorman? Das ist die Folge 4. Die Beschreibung ist: Cassian und Bix verstecken sich, alle Augen sind auf Gorman gerichtet und Wilmon besucht Saw Gerrera. Folge 5 ist: Ich habe überall Freunde. Cassian auf Gorman, Cyril auf Coruscant, Bix versagt, Wilmon gefangen, Kleya in Schwierigkeiten. Also der Trend der stichworthaften Folgenbeschreibungen setzt sich fort bei Disney Plus hier. Und Folge 6, die Freude ist ganz meinerseits. Hier ist die Beschreibung: Vel und Cinta auf Gorman, Cassian kommt nach Hause, eine Party, alles steht auf dem Spiel. Sehr ominös.
Ja, ne? Da weiß man in der Tat auch nicht so richtig weiter nach diesen Beschreibungen.
Ja, genau. Also sehr ominös, was wir hier so lesen. Genau, und jetzt steigen wir doch mal direkt in den zweiten Arc ein und ich würde vorschlagen, lass uns doch mal eben mit dem eher unverbundenen Handlungsstrang, der bisher noch keine weiteren Sachen gezeitigt hat, anfangen, weil dann haben wir den schon abgearbeitet. Alles andere läuft ja irgendwie so ein bisschen parallel und aufeinander zu und kreuzt sich dann auch manchmal so ein bisschen.
Ja.
Das ist nämlich der Handlungsstrang um Saw Gerrera und Wilmon.
Ja.
Von den Ferrix-Überlebende.
Genau. Ja, das war ja tatsächlich so ein bisschen losgelöst vom Rest.
Okay, dann lass mich mal eben beschreiben, was da in der Handlung passiert und dann können wir ja drüber reden.
Ja.
Also, wir treffen Wilmon wieder, der ja am Ende der letzten Folge noch etwas bedröppelt nach Brassos Ableben, da am Ende der Folge noch im Teiljäger saß, treffen wir jetzt wieder, wie er in einer sehr bekannten Umgebung an irgendeinem technischen Gerät rumschraubt. Und das ist nämlich deshalb eine bekannte Umgebung, weil wir uns auf Dekar befinden. Ein Planet, den wir aus den Sequels kennen, wo der Widerstand seine Basis hatte. So, und diese bekannte Umgebung da mit diesen Hangars und so weiter wird da auch wieder gezeigt und da ist Wilmon am Schrauben und er wird halt angesprochen von Saw Gerrera, der ja in diesen Folgen, man kann es nicht anders sagen, irgendwie wie so ein Nutjob rüberkommt.
Ja.
Genau, also er will von ihm haben, dass er ein Gerät baut, mit dem man offenbar Treibstoff, Rhydonium, abzapfen kann. Aber das ist wohl so kompliziert, dass jede Verbindung oder Übergangsstelle oder sowas eine eigene Kombination hat, die man herausfinden muss, beziehungsweise ganz wie so ein Tresorknacker einstellen muss, damit das nicht hochgeht. Und Wilmon ist eben in der Lage, diese ganzen Kombinationen über diese Maschine einzustellen und dann entsprechend den Treibstoff abzuzapfen. So, und seine Aufgabe war es offenbar eigentlich jetzt als Pfand von Luthen sozusagen für Saw diese Maschine zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Und jetzt ist es noch seine Aufgabe, einem von Saws Leuten, der heißt Pluti, diese Funktionsweise zu vermitteln, sodass er dann eben wieder zurückkehren kann zu seinen Leuten, also zu Bix und Cassian, und dass die Gruppe um Saw eben dann selber sich um diese ganzen Treibstoffbemühungen kümmern kann. Ja, und man merkt schon, er fühlt sich da überhaupt nicht richtig wohl und man hat irgendwie den Eindruck, er ist da auch eher unfreiwillig und will auch unbedingt weg. Und ja, Saw legt ihm halt mehrfach nahe, dein Leben hängt davon ab, dass dieses Gerät funktioniert, beziehungsweise dass Pluti lernt, wie das Ding funktioniert. Ja, und dieser Hühne, der da das lernen soll, der sagt Saw dann ja auch schon, er sieht vielleicht nicht so schlau aus, wie er wirklich ist. Er soll ihm das dann beibringen und es schneidet dann zwischendurch immer wieder dahin, wie dann Wilmon dem das beibringt und der ist halt hart am Struggeln, wie die Jugendlichen heute sagen würden. Und irgendwann kommt es dann auch durch, dass Saw halt sagt, okay, ja, wenn du das gelernt hast, dann müssen wir eben den Wilmon loswerden, wo dann der Pluti irgendwie noch dagegen ist und am Ende kommt es halt genau andersrum, nämlich als Wilmon Bericht erstattet, Vollzugsmeldung erstattet, Pluti kann jetzt alles, da wird dann Pluti erschossen und nicht Wilmon.
Ja.
War erst noch so ein bisschen Suspense, aber ja, stellt sich dann raus, man kann es jetzt auch nicht so richtig einschätzen, ob es tatsächlich so war, dass der offenbar ein imperialer Spion war, der dann offenbar dem Imperium Nachricht über die Vorgänge in Saws Gruppe erstattet hat, Bericht erstattet hat. Und ja, dann die nächste Szene, die man noch sieht, ist dann, wo Wilmon tatsächlich dieses Gerät an einer Kupplung da zum Einsatz bringt und dann auch erfolgreich ist, während Saw über seine Beziehung zum Rhydonium philosophiert, ja, dass er offensichtlich ohne Gasmaske einatmen kann und er treibt es dann halt so weit und sagt dann, hier, du gehörst jetzt zu uns, und dass Wilmon tatsächlich irgendwann die Gasmaske abnimmt und dann von diesen Dämpfen, die da in der Luft liegen, sozusagen erfasst wird, und das war schon ziemlich creepy, also mit dem Nutjob kam eben nicht von ungefähr, was ich gesagt habe.
Ja.
So, ich habe jetzt ganz grob umschrieben. Ja. Vielleicht kannst du erstmal deine Eindrücke dazu schildern.
Ja, genau. Erstmal konnte ich auch mit diesem Handlungsstrang nicht so viel anfangen. Da weiß man ja auch gar nicht so richtig, wo das hinführt. Und ich fand es aber auch spannend, dass der Wilmon eigentlich sofort nach Hause wollte. Also er sagte direkt, hey, nein, ich habe das jetzt hier abgeliefert und jetzt möchte ich wieder nach Hause. Und es war wohl für ihn nicht klar, dass er da bleiben muss, bis er all diese Verbindungen oder wie die das nennen, jemandem anderen beigebracht hat, diesem Techniker. Und er gibt sich ja dann mehr oder weniger in sein Schicksal. Und ja, Saw kommt ja einfach zähneknirschend, genau. Und Saw kommt ja einfach die ganze Zeit immer so ein bisschen irre rüber. Also so wie er redet, er hat ja immer so einen leicht wahnsinnigen Touch. Genau. Und dann hat es mich natürlich auch überrascht, als er zwischenzeitlich zu dem Techniker sagt, man müsse dann am Ende den Wilmon loswerden. Der hätte zu viel jetzt gesehen und müsse dementsprechend, könne der nicht mehr nach Hause. Da war ich überrascht, tatsächlich. Genau, und dann eben auch wieder überrascht, dass es genau andersrum kam und dieser Techniker erschossen wurde, der wohl ein imperialer Spion war und irgendwie ihren nächsten Aufenthaltsort irgendwie verraten hatte. Der hatte ja vorher irgendwie noch gefragt, hier, wo geht's denn als nächstes hin, und er könnte leichter diese Verbindung für diesen Treibstoff einstellen, wenn er wüsste, wo das zum Einsatz kommt. Das hat ja scheinbar irgendwie auch noch so eine Ortsverbindung, dieser Treibstoff.
Genau, ja, es gab, glaube ich, 5 Kupplungen, die dann mit jeweils so vielen Einstellungen verbunden war, und er sagt ja, mein Kopf platzt bald, und wenn ich wüsste, wo wir hinkommen, dann kann ich eben nur diese eine
Sequenz lernen.
Genau,
muss ich nur das lernen, genau, und damit kriegt er ja dann ihn quasi dazu, ihm irgendeinen Ort zu nennen. Und das wäre natürlich smart, wenn er ein Spion wäre, dann diesen Standort rauszubekommen auf diese Art und das dann weiterzugeben. Was ja aber offensichtlich das, was er mitgeteilt hat, gar nicht der Standort war, zu dem sie dann aufgebrochen sind, als sie da zusammengepackt haben.
Genau, also er hat offensichtlich die Paranoia von Saw Gerrera unterschätzt.
Ja, ganz genau. Ja, genau. Und dann nehmen sie Wilmon ja mit. Und also vielleicht, ich glaube, der schnüffelt zu viele Dämpfe. Saw ist einfach ein bisschen irre, weil er zu viele Dämpfe schnüffelt. Wir wissen also, was dem
Definitiv.
Jungen bevorsteht.
Ja, ich hoffe, Wilmon findet noch den Absprung.
Ja,
also
ja.
Don't do drugs, kids.
Genau, genau. Den hat er ja quasi.
Vor allem bitte nicht am Benzin schnüffeln.
Nee,
ja?
Nee.
Also.
Das machen wir nicht nach. Genau, dann wird er, aber das war ja irgendwie schon, wie er am Ende halt so aufgenommen wird und da jetzt halt einfach so ein, so, du bist jetzt bei uns
so eine
dabei.
Initiation.
Ja, ganz genau, ganz genau.
Ja, ich fand es ja auch sehr interessant, wie Saw dann auch schon darüber redete. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, an welcher Stelle das war. Das verschwimmt irgendwie so ein bisschen, dass er ja noch auch über den Onderonianischen Dschungel spricht. Ja,
das war da auch ganz am Ende, glaube ich. Ich glaube, das war dann dieses Endgespräch. Während Wilmon das da gerade noch so einstellt und auch hinbekommt, redet er ja im Hintergrund eben über diesen Dschungel, ja.
Ich hatte eigentlich schon fast erwartet, dass Wilmon zu ihm sagt, jetzt halt doch endlich mal die Klappe.
Ich auch. Ich habe es mir die ganze Zeit auch gedacht. Ich war so, Junge, da muss sich einer konzentrieren. Jetzt hör auf zu plappern, erzähl die Story nachher. Ja, da habe ich auch gedacht.
Genau, ja. Ja, und dann wurde es halt wieder richtig creepy, wo er dann halt kommt, ja, Rhydonium ist meine, ja, meine Schwester, ich habe sie angenommen und mal gucken, wo das drauf hinausläuft, was der wieder für irgendwelche radikalen Dinge tut.
Ja, ja, er ist ja einfach so eine Unbekannte einfach immer, also er ist immer so eine, kann in jegliche Richtung losgehen, Bombe, finde ich. Ja.
Irgendjemand hatte schon geschrieben, wir müssen auf jeden Fall noch die Origin-Story für Borgullet bekommen. Mal gucken.
Ja.
Naja. Aber gut, ja, das war halt wirklich so dieser etwas unverbundene Handlungsstrang mit teilweise bekannten Charakteren. Also da kam ja dieser Alien, jetzt habe ich den Namen natürlich schon wieder von der Spezies nicht drauf. Ja, haha. Das ist ganz toll, wenn ich mir die Namen raussuche, aber mir die Spezies nicht merke. Ach ja, so, er heißt Benthic Two Tubes. Und das ist ein Tognat. Der hat so kleine Augen, sieht halt aus wie so eine Mischung aus Bith und Keldor mit so einer Atemmaske, falls sich da noch jemand dran erinnert. Ja, der auch schon in Rogue One, Quatsch, stimmt gar nicht, in Solo vorkommt tatsächlich.
Ah, okay.
Sehe ich gerade hier. Mhm. Genau, also das Alien kennt man inzwischen, ist eins der Disney-Ära-Aliens und ja, genau. Der kommt da auch wieder als bekannter Charakter vor. Und ja, mal gucken, wo es drauf hinausläuft. Aber ja, so. Und jetzt gehen wir zur Haupthandlung über, denn die drei Folgen hier drehen sich tatsächlich im weitesten Sinne komplett um Gorman mit allem, was dazugehört. Ja. Also es gibt natürlich noch so ein paar Sachen, die eher abseits davon spielen, wie zum Beispiel, wo Bix und Andor sind. Ich denke, damit können wir auch anfangen. Weil es ja auch ein großer Punkt ist, der so die Folgen zusammenbindet. Und natürlich auch, was noch ein bisschen abseits davon stattfindet, ist die Handlung um Mon Mothma. Können wir auch erstmal noch eingehen drauf. Und dann alles, was so um Luthen und Andors Mission und eben auf Gorman selbst passiert, das gehört alles so themenmäßig zusammen. Können wir mal gucken, wie wir das gleich am besten aufdröseln.
Ja, ja. Genau, ich glaube, ab hier sind es so ein bisschen die zwei Standorte, sind ab hier jetzt Coruscant und Gorman.
Genau, richtig. Also gucken wir vielleicht gerade erstmal in Richtung Mon Mothma. Mhm. Mon Mothma kommt in diesen Folgen für meinen Geschmack viel zu wenig vor.
Ja, die hat tatsächlich da jetzt gar nicht mehr so viel Zeit oder Sendezeit wie im ersten Akt, das stimmt.
Hätte man auch nicht erwartet vorher eigentlich, dass man so auf Politik warten würde, ne?
Ja, ja. Sie hatte aber auch, also das ging sehr viel natürlich im ersten Arc um Mon Mothma, muss man sagen, und ihre Familie. Und genau, deswegen war das hier jetzt natürlich weniger beachtet im zweiten. Und ja, man sieht sie halt in ihrem Element, wie sie versucht, Politik zu machen, wie sie versucht, Stimmen einzuholen und das nicht schafft, so richtig.
Also du sagst gerade in ihrem Element, aber so richtig gelingt es ihr nicht so ganz.
Ja, genau.
Also die Handlung vor allem in den ersten beiden Folgen dreht sich vor allem darum, dass Mon Mothma versucht, um Unterstützung zu werben für einen Antrag im Senat, der den Gormani zu Hilfe kommt, weil diese Schmutzkampagne, von der im ersten Arc schon die Rede ist, die scheint offenbar schon zu fruchten. Das kommt unter anderem auch, wenn wir gerade eben einmal in den anderen Handlungsstrang gehen dürfen, bei dem Telefonat zwischen Cyril und seiner Mutter zum Ausdruck, wo sie nämlich auch schon sagt, ah, die Gormani, das sind ja sowieso so arrogante Leute und ja, ja, die haben es verdient. Also ja, da hat die Propaganda schon gewirkt und Mon Mothma versucht jetzt eben da Unterstützung von ihren Senatskollegen zu bekommen und blitzt aber selbst beim Senator von Gorman ab, der ihr sagt, ja, also ich muss gucken, dass meine Leute, ja, dass ich was für meine Leute mache und die nicht noch in Gefahr bringe und die Unterstützung komplett, ja, mir flöten geht. Deshalb kann ich deinen Antrag leider nicht unterstützen. Und Mon Mothma ist sichtlich frustriert und ja, verlässt hinterher auch eine Senatsversammlung, wo ein bisher unbekannter Sprecher irgendwelche Sachen verkündet. Sehr frustriert. Ich glaube, da sollen die sogar einen Treueeid leisten. Das ist ja diese ganze Sache, Treue auf das Imperium schwören und so weiter. Wo sie dann nur die ersten paar Zeilen mitspricht und dann, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, ich habe den Wortlaut gerade leider nicht mehr im Kopf, verlässt sie dann ja erst ziemlich angewidert und dann sauer den Senatssaal.
Ja, genau.
Ja, vielleicht erstmal um den Teil. Ja. Habe ich da noch irgendwas vergessen?
Ja, also es war gar nicht auch nur ein Antrag, es ging irgendwie um diese Strafneuordnung wieder abzuschaffen. die damals nach dem Überfall auf Adani erlassen wurde. Und das würde irgendwie eben auch Gorman zum Vorteil kommen, wenn diese neue imperiale Strafordnung wieder abgesetzt wird, die nur so übergangsweise sein sollte und jetzt aber irgendwie bestehen bleibt. Aber genau wie du schon gesagt hast, es findet dann einfach keine Unterstützung, weil auch niemand sich gegen den Imperator, der das eben weiter bestehen lassen will, auflehnen möchte. Nicht mal der Senator von Gorman selbst. Genau. Und dann ist sie da so, ja, sehr, sehr wütend rausmarschiert, das stimmt. Und genau, was haben wir dann als nächstes gehabt? Dann gab es natürlich diese vielen Amtseinführungen. Also ich glaube, haben die da vielleicht diesen Eid geschworen quasi, weil wieder so viele, ging da so ein neuer Zyklus los? Wurden wieder neue, also ja, genau. Die wurden alle wieder neu gewählt quasi, diese Senatoren, oder neu vereidigt oder irgendwie so.
Ja, so in der Art, genau, ja.
Also es war ja wieder irgendwie so ein Turnus wahrscheinlich, wo die, weil auch viele neue Senatoren waren, erfahren wir ja später, so in den Gesprächen im Auto, sage ich schon, ja, genau, während die beiden im Auto rumfahren, im Gleiter rumfahren, sie und ihr Mann.
Richtig, ja, ich glaube, das war auch der Grund, ne? Sie waren ja auf dem Weg da zu dieser Einführungsparty von ihrem, ja, Schwager sozusagen.
Genau. Und da sprechen sie auch drüber, dass jetzt so viele neue Senatoren sind und dass die auch schon alle im ersten Jahr gleich so eine Amtseinführungsdinner und Bankette geben und dass das bei ihnen, als sie zum ersten Mal Senator war, dass sie Senatorin war, dass sie dann erst viel später mal ein Bankett gegeben haben, irgendwie so.
Ja, genau, das ist ja noch so ein Meta-Kommentar gewesen, das war mir auch erst nicht bewusst, das habe ich jetzt auch irgendwo anders aufgeschnappt, dass Perrin ja zu ihr im Auto sagt, ja, also man versucht irgendwie Empfänge von 4 Jahren in 3 Tage zu quetschen.
Die Unaufrichtigkeit, genau, eines ganzen Jahres in 3 Abende zu quetschen.
Genau, und das ist ja so ein Meta-Kommentar hier zu der Serie, ja, ne? Weil jeder Arc hätte ja eigentlich eine ganze Staffel sein sollen.
Ja, und jetzt quetschen wir das mal alles. Falken. Ja, runtergebrochen.
Eigentlich ziemlich schlau gemacht. Ja, ja, ja. Und ja. Mal gucken, also ich hoffe, Perrin kam ja in der ersten Staffel vor allem so ein bisschen als so ein Unsympath rüber, ja, irgendwie. Ich hoffe, dass er noch seine Redemption bekommt.
Ja.
Und sich als aufrechter und ja, zugewandter Ehemann entpuppt, auch wenn sie halt eine politische Ehe führen.
Ja, wir werden sehen, genau, weniger, ob wir von ihm noch ein bisschen was zu sehen kriegen oder nicht.
Also, wie sagt man so schön, he did grow on me in dieser Staffel zumindest.
Ja, bisher. Ja, das
mal
ist
gucken.
Richtig. Ja.
Ja. Dann muss man vielleicht noch sagen, was vielleicht ein schöner Querverweis wäre, dass wir jetzt eine Stelle, wo Max einhaken könnte. Der Adjutant von Mon Mothma, Erskine Semaj oder Semaj oder wie auch immer er ausgesprochen wird, der da vorkommt, der kommt auch tatsächlich schon mal in The Clone Wars vor und wird hier gespielt von einem Piero Nielme, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Mhm. Ja. Aber ja, hier sehen wir wieder, dass Sachen aus anderen Formaten auch wieder hier vorkommen. Genau.
Ja, das machen sie immer sehr gerne und finde ich auch immer richtig cool, wenn Charaktere so übergreifend in mehreren Shows irgendwie auftauchen. Das finde ich immer wirklich toll.
Genau. Gehen wir mal nach Gorman.
Ja.
Ja, auf Gorman lernen wir kennen, was da die Situation ist. Jetzt ein Jahr, nachdem die Schmutzkampagne gestartet ist. Die Imperialen haben ihre Präsenz auf Gorman verstärkt. Man hat damit begonnen, ein Gebäude zu errichten, wo die Gormani überhaupt nicht genau wissen, was das eigentlich sein soll. Man mutmaßt, dass es ein Waffenlager sein soll, aber man hat eben noch keine Beweise dafür. Zudem hat sich inzwischen ein Widerstand formiert, der aber, ja, wie sich in weiterem Verlauf der Handlung sehr deutlich herausstellt und sehr fatal herausstellt, überfordert ist mit der ganzen Situation und die sehr idealistisch an die Sache herangehen. Und man hat nicht von ungefähr sofort den Eindruck, man ist auf einmal in Space-Frankreich. Ja. Denn die germanische Kultur ist so ein bisschen der französischen nachempfunden, sowohl was die Sprache angeht, als auch was so ein bisschen diese Kultur des, ja, laissez-faire mit der ganzen Mode und so weiter zu tun hat.
Ja, ja.
Aber auch, wie eben dieser Widerstand organisiert ist, denn der ist so ein bisschen der französischen Résistance nachempfunden. ja, was auch in der Kleidung und in dem Stil der Aktionen, die sie in diesen drei Folgen fahren, zum Ausdruck kommt.
Ja, 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 voll. Also fand ich auch sehr lustig, den französischen Ansatz, also genau, von der Sprache, der Architektur.
Bisher war ja Naboo immer Space France.
Ja, nee, also das hier ist jetzt wirklich Space France. Ja, also bis hin zu den Baskenmützen, also
ja, ja, ja.
Hat nur noch das Baguette unterm Arm irgendwie gefehlt, aber also es war wirklich
ja, genau,
sehr...
Ja, genau, bei dem einen, der die Spinnen verkauft hat, bei dem Sam heißt er,
ja.
Ja, da hatte ich auch gedacht, der hätte auch Baguette oder also, sonstiges verkauft.
Nee, das ist aber, ich meine... Dinge an Touristen verkaufen, neben wichtigen Sehenswürdigkeiten. Jeder, der beim Eiffelturm schon mal war, weiß, dass es genauso ist. Also fand ich bis in jedes Detail eigentlich sehr, sehr witzig. Eben auch die Sprache, die so klingt.
So ist es,
und
ja.
Also genau, fand ich, ja, hat man sofort erkannt. Auf jeden Fall ist einem sofort aufgefallen. Und fand auch die Darstellung, ja, von dem Planet natürlich dadurch wieder sehr schön und stimmig, weil wir da wieder so eine andere Welt, eben auch mit dieser Mode und wie du schon gesagt hast, gibt natürlich sofort so ein Bild, ja, in einem drin und so ein Gefühl. Also ich finde, das hat natürlich sofort mit der Assoziation irgendwie zu Frankreich sehr gut funktioniert. Genau, und wir starten ja, dass wir das jetzt da alles so ein bisschen kennenlernen und eben auch, ja, die Gourmane ein bisschen kennenlernen.
Also naja, es fing für meine Begriffe ja so ein bisschen... überraschend an, weil wir begegnen direkt einem bekannten Charakter auf Gorman, nämlich Cyril, der jetzt da einen neuen Job angenommen hat bei der Behörde für Standardisierung, ja, der jetzt offenbar die Zweigstelle da auf Gorman übernommen hat. Und es stellt sich relativ schnell heraus, dass Cyril offensichtlich für den ISB da arbeitet und so ja den Kontakt zu dem Widerstand herstellen soll. Entsprechend erklärt sich dann auch das eben schon erwähnte Telefonat mit seiner Mutter, während die Mutter die ganzen Propagandasachen raushaut, die das Imperium inzwischen über die Gormani erzählt, argumentiert Cyril dagegen und es wird dann auch gezeigt, wie dann der Widerstand ihn eben abhört und dann zu dem Schluss kommt, der könnte was für uns sein. Den sprechen wir doch mal an.
Ja, der könnte uns vielleicht Informationen liefern, der ist uns zugetan, der ist hier dem Volk zugetan, der ist anders als die anderen. Ja, genau, die sprechen ihn dann später an. Man sieht auch seine Wohnung kurz am Anfang, wie er dann da losgeht. Und da weiß man ja noch gar nicht, dass es der Plan ist, dass die auf ihn zukommen. Da denkt man sich am Anfang noch, wo ist er denn da gelandet und was macht er denn da? Und genau, und später stellt sich ja dann raus, dass er eben an Dedra reportet und dass das alles ein gefädelter Plan ist, dass die auf ihn tatsächlich zukommen sollen und er quasi nur darauf wartet, dass das jetzt losgeht und die auf ihn zukommen.
Davon abgesehen fand ich aber das, was er seiner Mutter dazu gesagt hat, schon sehr nachvollziehbar und gut. Also ich hoffe, das ist nicht komplett ein Schauspiel gewesen von ihm, was er da gesagt hat, weil das ist nämlich so eine Sache, die wir ja hier in der realen Welt auch mit Fake News und so weiter kennen. Und das, was er dagegen argumentiert hat, fand ich halt schon genau das.
Das klang total sinnig und dass er natürlich sagt, hey, das ist Propaganda und so weiter. Und er ist ja auch nicht...
Hast du je einen kennengelernt, ne?
Genau. Also das ist natürlich auch sehr nah an Unterhaltungen, sage ich mal, die wir in unserer Realität bestimmt schon jeder mal geführt hat. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, inwiefern er das, ist es gespielt, ist es, meint er das wirklich? Er ist ja auch nicht komplett eingeweiht darin, was er da tut. Das muss man natürlich auch dazu sagen, dass er natürlich nur ein Stück weit weiß, was da seine Aufgabe ist, aber er die Gänze des Plans vom ISB natürlich nicht kennt.
Genau, ja. Cyril bekommt es dann ja auch noch einmal mit dem ISB zu tun, da auf Gorman, denn da wird eine Überprüfung durchgeführt, eine Suche nach Wanzen und so weiter, was natürlich alles quasi abgekartetes Spiel ist. Ja, ich weiß zwar nicht, wie fern er da jetzt eingeweiht war oder nicht, aber er spielt es, wenn dann, ganz gut.
Ja.
Auf jeden Fall werden die Mitarbeiter in seinem Büro befragt und er ist dann noch so frustriert. Ja, wir hören uns doch nicht selber ab.
Ja, und wird dann auch festgenommen, ja.
Aber eine Mitarbeiterin von ihm gehört tatsächlich da zum Widerstand, die heißt Lisa. Die taucht hinterher auch bei der Besprechung nochmal auf. Aber jedenfalls fährt er dann zwischendurch auch einmal nach Hause, nach Coruscant. Einmal natürlich, um mit seiner Mutter sich zu treffen. Das wird ja in den Telefonaten auch schon erwähnt. Dann natürlich, um sich mit seiner Freundin zu treffen.
Ja, das ist ja auch so eine gar nicht seltsame, intime Beziehung, die da haben. Also das guckt man sich ja auch nur an und denkt sich.
Also wie sie ihn da erwartet hat.
Ah, awkward, Leute, awkward. Ich weiß nicht, ob die da wirklich eine Art Liebesbeziehung haben oder nicht oder was für eine Art von Konstellation das ist. Benutzt sie ihn nur?
Ja, schon, aber irgendwie.
Ja, oder ist, also ich meine, ist sie nur einfach echt arg berechnend? Also ich will nicht sagen, dass sie ihn nicht mal mag, aber also hat sie auch in Folge 3 vermutlich, als sie dieses Essen mit der Mutter hatten, da hat sie doch der Mutter so eine Ansage gemacht, fand ich im Übrigen großartig, wo sie die Mutter in die Schranke hingewiesen hat, dass sie so nach dem Motto, dieses Spiel mit dem Sohn endet hier jetzt und du wirst dich jetzt so und so gegenüber verhalten und ich sorge dafür, dass er dich, keine Ahnung, so oft besucht und so oft anruft. Das ist natürlich irgendwie auch schon, also hat sie da schon darauf spekuliert, dass sie ihn braucht und er regelmäßig bei seiner Mutter anrufen muss, um Gespräche zu erzeugen, die abgehört werden. Also wie berechnend ist sie?
Also ich kann's, also das ist ja diese, ne, diese Befremdlichkeit des Ganzen, ja, diese Awkwardness, von der du gerade auch schon sprachst, das ist ja, das zieht sich ja durch diese ganze Beziehung durch und man weiß halt nicht, ne, sie ist natürlich eine ISB-Tante, die ja auf der einen Seite sehr berechnend ist, aber auf der anderen Seite lässt sie ja auch an bestimmten Punkten immer durchblicken, dass sie offenbar nicht ganz so hart ist, wie der Vatergas oder Krennic das gerne von ihr hätten. Also einerseits, ne, dass sie da eigentlich nicht Teil sein will von dieser Gorman-Geschichte, dass sie dann sich aber auch für Cyril einsetzt und in der Szene jetzt, dass sie dann aber offensichtlich ja wirklich eine Beziehung mit ihm führt und das nicht nur vorgeschoben ist. Es wird ja angedeutet, dass sie intim werden, ne?
Ja, ja.
Aber also nur mit Licht aus.
Ja, also davon gehe ich jetzt auch mal aus. Also da läuft schon irgendwas, aber puh, weiß ich nicht.
Ist das No-Kick-Shaming, ne?
Ja.
Oh je.
Aber da ist vielleicht auch ganz viel Berechnung dabei. Also ich weiß noch nicht so richtig. Wir sehen natürlich andere Seiten von ihr. Haben sie jetzt eben auch im privaten Umfeld mal gesehen und so weiter. Aber sie ist, finde ich, immer noch ein sehr undurchsichtiger Charakter, von dem wir jetzt schon mehrere Facetten natürlich dazu bekommen haben, als wir sonst so in der ersten Staffel hatten. Aber ich bin auch gespannt. Ich bin auch gespannt, wo ihre Entwicklung hingeht tatsächlich.
Ja, und auch von Cyril genauso.
Ja, denn, absolut.
Denn er hat ja offensichtlich eine Art von Gewissen. Auf der anderen Seite ist er aber trotzdem dieses etwas, ja, unbeholfene Männchen, das unbedingt sich profilieren will.
Ja.
Aber er wird immer wieder mit der Realität konfrontiert und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass er vielleicht am Ende doch die richtige Entscheidung, was auch immer das sein wird, treffen wird.
Ja, ich bin gespannt. Also er ist ja so imperiumstreu. Also er möchte ja einfach so gerne ein guter Junge sein, wie er es von seiner Mutter gelernt hat und möchte einfach diese Anerkennung dafür bekommen, dass er ein guter Junge ist. Ja, also wahnsinnig imperiumstreu, hat ja auch den schönsten Tag seines Lebens, wie er selber sagt, als er in diesem Besprechungsraum des ISB sein darf, in dieser unpassend braunen Uniform, in diesem vollkommen weißen Land, möchte man sagen.
In diesem sterilen.
Ja, in dieser sterilen weißen Umgebung und sich da äußern darf als der Abteilungsleiter und so weiter und ja.
Er wird von Patagas gelobt.
Er wird gelobt, dass er da gute Arbeit macht und ja, sagt dann ja auch, mein Gott, das ist irgendwie der schönste Tag seines Lebens.
Genau, und dann sagt Patagas ja hinterher zu Dedra nochmal, er darf nie die volle Wahrheit erfahren.
Eben.
Also,
da wissen wir dann endgültig, dass er nicht weit involviert ist in diesen ganzen Plan.
Es auch nur ein Bauer im Schachspiel des ISB.
Ja, der jetzt eben gerade gebraucht wird, eben für genau diese, er hat diese softe Art, diese etwas unbeholfene Art, so dass man ihm eben aber auch auf Gommen die Rebellen sozusagen ihm abkaufen würden, dass er hin und her gerissen ist. Also das kannst du mit so einem knallharten Typ ja nicht machen.
Ja, wir haben jetzt gerade noch so ein bisschen übergangen, dass vor dem Besuch zu Hause ja auch noch dieses Treffen mit den Rebellen anstand. Also Cyril wird dann kontaktiert über den Sam, der ihm so eine Spinne überreicht, beziehungsweise in Anführungszeichen verkauft, in der dann eine Nachricht für ihn ist, wann und wo er dann hinkommen soll. Und er trifft dann eben ein bei einer Versammlung dieses germanischen Widerstandes. Es scheint erstmal sowas wie so eine allgemeine Bürgerversammlung zu sein, wo dann verschiedene Meinungen ausgetauscht werden. Und ein Charakter, der später nochmal wichtig wird, Lesin, der tritt dann auch ans Rednerpult und etwas aufbrausend, während dann die Leiter der Versammlung noch versuchen, ihn zurückzurufen. Das Ganze wird übrigens in der Gor-Sprache gemacht, die, wie wir es ja eben schon erwähnt hatten, dem Französischen entlehnt ist, zumindest vom Klang und von einigen Wörtern her. Und wird dann tatsächlich mit Untertitel versehen. Und man ist sozusagen in der gleichen Position wie Cyril, der da reinkommt und erstmal gar nichts versteht, weil er natürlich die Sprache nicht kann. Und nur die Widerstandsleute, die dann mit ihm sprechen, sprechen ihn dann auf imperialem Standard, also Basic an.
Ja, und übersetzen dann auch so ein bisschen für ihn mit, wer vorträgt. Also es gibt dieses Podium, da dürfen die Bürger, glaube ich, einfach irgendwie, jeder darf da sprechen, der da möchte. Weil wir später auch noch so eine ältere Dame sehen, die was sagt. Nach dem aufgebrachten Herrn, dessen Namen ich jetzt gerade schon wieder vergessen habe.
Lesin.
Genau. Und ich glaube, das ist der Stadtrat, der da sitzt oder so. Also ich glaube, das ist so tatsächlich Art, eine Gemeindeversammlung. Auf jeden Fall sitzen da dieser Rat und da werden quasi die Bedenken und so ein bisschen auch das offene Geheimnis, dass das offenbar eine Militärsache ist, die da gebaut wird vom Imperium, was alle irgendwie schon so ahnen und halb wissen, aber eben ohne Beweise.
Genau.
Ja, die wollen eben dagegen vorgehen, wollen sich da auflehnen und genau, sind da aufgebracht.
Genau, und er wird dann nach Ende der Versammlung, wird er dann eben dem Caro Rylance vorgestellt, einem lokalen Stofffabrikanten, der eben da sich als Kopf des Widerstandes, ja, engagiert, sag ich mal, und seine Tochter Enza.
Ja.
Zudem noch der Sam taucht da auch wieder auf und ein anderer, der Dilan heißt. Ich weiß gar nicht, ob da noch andere Leute bei waren, aber das sind so die, die auch im weiteren Verlauf der Handlung noch wieder auftauchen werden. Und ihm wird dann eben nahegelegt, doch bitte mal zu forschen, was ist denn da eigentlich los? Was machen die denn da in dem Gebäude? Haben wir recht? Ist es ein Waffenlager und so weiter?
Ja.
Und tatsächlich macht er dann auch für den Widerstand, also er ist ja quasi so eine Art Doppelagent, macht dann für den Widerstand auch einige Sicherheitskopien von Sachen, die er eben über seinen Bürocomputer abrufen kann, über sein Terminal, und lässt sie dann auch dem Widerstand,
ja, was in all diesen Kisten ist,
zukommen, genau. Genau, und dann kommt ja genau diese Inspektion, von der wir eben schon sprachen, und er schafft es aber irgendwie, sich da durchzuwinden, ist ja abgekartetes Spiel im weitesten Sinne, aber eben, um seine Glaubwürdigkeit weiterhin zu untermauern. Also selbst unter Druck durch das ISB bleibt er immer noch den Gormanis verbunden.
Ja, und genau, und das führt dann ja später eben dazu, dass er das eben berichten kann, dass er Informationen tatsächlich sozusagen da übergeben hat und er davon ausgeht, dass die eben auch was unternehmen jetzt.
Genau, und deshalb können die dann ja auch beim ISB, also Dedra und Fartagas, können dann ja daraus extrapolieren, dass die Gormani wahrscheinlich einen Überfall auf einen dieser Transporter unternehmen werden und arrangieren es dann so, dass einer dieser Transporter auch genau für diese Zwecke dann sozusagen präpariert und die Route so bestimmt wird. Also
ja, dass er genau so unterwegs ist, wie er es auch weitergegeben hat, also dass da eben diese Lieferung genau zu dem Zeitpunkt zu dieser Route auch unterwegs ist, wie er das an die Rebellen übergeben hat.
Genau.
Und eben auch mit dem Ziel, dass sie damit durchkommen, also dass das erfolgreich verlaufen wird, weil sie ja die Rebellion anstacheln wollen und wissen ja, dass sie ein bisschen stümperhaft unterwegs sind.
Genau, um eben ihren Plan weiter zu verfolgen mit der Schmutzkampagne.
Genau, und um natürlich, das irgendwie hat er gesagt, sowas in die Richtung, wie die sollen mal merken, wie sich Gewinnen anfühlt, damit die sozusagen noch mehr Bock auf Rebellion haben.
Genau, und dass sie dann unvorsichtig werden.
Ja. Genau, genau.
Das ist aber jetzt die, vor allem die imperiale Seite der Medaille. Wir haben jetzt so zum Teil so ein bisschen da die, ne, die Gormani sind halt aufgebracht. Sie wollen das nicht. Sie merken, wir werden hier ungerecht behandelt, aber sie fühlen sich auf der einen Seite sehr ohnmächtig. Auf der anderen Seite verfallen sie jetzt so ein bisschen in Aktionismus und versuchen eben mit dem Widerstand dem galaktischen Widerstand gegen das Imperium Kontakt aufzunehmen. So, was uns jetzt natürlich zu Luthen und Andor führt.
Genau.
Dem Hauptprotagonisten sozusagen.
Ja.
Genau, Andor treffen wir zunächst zusammen mit Bix in einer Wohnung auf Coruscant, offensichtlich ein Safe Spot.
Ja, so ein Safe House.
Safe House, genau, Safe House war es, ja. So nah war es. Ja, also ein Safe House, eine Safe Wohnung in dem Fall, in der sie schon öfter anscheinend waren, auf Missionen teilweise dann wieder dahin zurückgekommen sind und jetzt wohl seit längerer Zeit Downtime haben. Und ja, das, was sich in den ersten Folgen schon andeutete mit Bezug auf Bix, das kommt hier weiterhin zum Tragen. Sie hat immer noch die Albträume von Dr. Gorst, der sie foltert. Außerdem hängt ihr jetzt zusätzlich noch nach, dass sie bei einer vorangegangenen Mission ja einen Tod eines Imperialen zu verschulden hatte, den Andor dann getötet hat, weil er ihr Gesicht gesehen hat. Und das lastet schwer auf ihrem Gewissen. Und diese schlaflosen Nächte, die sie da immer wieder hat, was auch in den Folgen mehrfach dargestellt wird, dass sie nachts nicht schlafen kann, wenn Andor da ist, wenn Andor nicht da ist, dass sie dann aber auch eine wie auch immer geartete Droge nimmt, um überhaupt schlafen zu können, was Andor offenbar nicht weiß. Hinterher wird sie besucht von Luthen, der ihr sagt, hier, das ist nicht gut, was du machst. Ja, das hilft dir jetzt vielleicht kurzfristig beim Einschlafen, aber irgendwann geht's nicht mehr ohne. Also warnt sie davor, abhängig zu werden. Und er hat eben Angst davor, dass sie als seine Agentin ausfällt, weil sie eben daran zerbrechen könnte. Also im Prinzip sagt er ihr Man up, in Anführungszeichen. Ja, steh es endlich durch.
Ja, ja.
Ja. Und auf der anderen Seite kommt dann in diesem Plot auch durch, wenn Andor sich mit Luthen über Bix unterhält, dass er unglaublich fürsorglich ist, dass er schon eine fast Paranoia an den Tag legt, was ihre Sicherheit angeht, ja, um bloß nicht bei dem Imperium aufzufallen, was sie die ganze Zeit schon nervt. Ja, da kommen wieder diese Sachen mit den Alltäglichkeiten, kannst du ja gleich was zu sagen, nochmal zum Tragen, dass er dann eben sagt, hier, wir können nicht in den gleichen Supermarkt gehen wie
vor 4 Wochen.
Jede Woche. Und genau, und dann, ne, dass er wirklich dann versucht, da Bix von allem abzuschirmen, aber das tut ihr offensichtlich nicht so wirklich gut. Und er versucht es eben auf seine Weise, auf seine fürsorgliche Weise, aber Luthen sagt ihm, so kann es nicht weitergehen. So nützt ihr mir nichts, ihr beide nicht. Ne?
Ja.
Er sagt ja dann auch noch, als sie sich da treffen, dass er enttäuscht von ihm ist. Ja.
Genau, genau.
Naja.
Das, sehen wir ja, glaube ich, der Anfang sogar mit dieser Wohnung und dass sie einkaufen gehen und sie sagt ja irgendwie zu ihm, die Mission ist Abendessen und das kriegen wir hin und man hat schon fast den Eindruck, dass Cassian total paranoid sie beschützt, also schon so richtig auf einem, möchte am liebsten wirklich alles von ihr fernhalten, das Übel der Welt und möchte sie einfach nur zu jedem Zeitpunkt beschützt wissen.
In also, Watte packen.
Ja, wirklich, wirklich, ist wirklich sehr besorgt um sie und möchte sie übermäßig beschützen, sodass, wie du gerade gesagt hast, es ihr eigentlich selber schon auf den Keks geht, dass er ihr gar keinen Raum lässt oder sie die ganze Zeit quasi als dieses verletzte Vögelchen behandelt. Wo sie auch sagt, ich kann schon mehr als du denkst, oder sagt auch zu Lucian später, ich bin gar nicht so angeschlagen irgendwie, wie Cassian sagt oder so. Was natürlich, wir sehen immer diese zwei Seiten, also diese guten Momente von ihr und diese schlechten Momente von ihr. Aber zum Beispiel beim Einkaufen gehen verhält sie sich normal und unauffällig, finde ich, wie sich normal jemand beim Einkaufen verhält. Und Cassian verhält sich einfach komplett auffällig, finde ich. Und ist so total drüber, als der,
ja, ja, richtig.
Als der Mann sie erkennt.
Ja,
ja, ja, also sie verhält sich eigentlich total natürlich. Und er ist aus seinem totalen Beschützertrip und verhält sich eigentlich dadurch nur komplett auffällig. Und möchte dann auch in dem Laden nicht mehr weiter einkaufen, weil der Verkäufer sich an sie erinnert von vor 4 oder 6 Wochen oder keine Ahnung. Sagt, ah, ich dachte, sie kommen schon gar nicht mehr wieder. Ich habe sie so lange nicht gesehen. Und was ja auch völlig normales Gespräch ist, ja, heißt ja nicht, dass sie jetzt irgendwie erkannt werden. Und sie will ja dann auch spazieren gehen in so einem Park und sagt, ah, wollen wir morgen spazieren gehen? Ich stelle es mir auch wahnsinnig langweilig vor. Also du bist in so einem Safehouse, du wartest eigentlich nur auf die nächste Mission, du weißt aber nicht, wann die kommt. Du bist jeden Tag irgendwie so an diesem, es könnte jeden Moment losgehen, aber vielleicht vergehen Wochen oder Monate, bis das passiert. Also du bist immer in so einer Wartestellung Und sie nervt, dass sie nichts aus diesem Leben machen. Also sie will diese Wohnung anders einrichten und sie will andere Handtücher kaufen, damit es da wenigstens schön ist. Und sagt, wir müssen uns um das Fenster kümmern, was auch immer das bedeutet, will sie Vorhänge kaufen, keine Ahnung. Aber sie will irgendwie auf jeden Fall, sie will was tun, um da anzukommen oder sich da vielleicht auch sicherer oder mehr zu Hause zu fühlen. Und sie will im großen Park spazieren gehen. Und er sagt, nein, das ist doch zu gefährlich. Die haben doch jetzt überall Kameras. Und sie ist so ein bisschen, glaube ich, genervt einfach auch von diesem im Verborgenen Nichtstun, würde ich sagen.
Wie du gerade sagst, es sind diese zwei Seiten der Bix. Ja, einmal dieses angeschossene Hühnchen, ja, die dann Drogen braucht, um schlafen zu können. Auf der anderen Seite aber dieser Wunsch nach Normalität,
ja,
die dann sich äußert, einerseits im Einkaufen gehen, im ich bin bereit für Missionen oder eben auch in ich verschönere jetzt die Wohnung. Sie kauft ja tatsächlich hinterher, ja, Pflanzen und stellt, ja, wieder auf.
Genau. Also sie hat schon so diese Tatendrang und gute Seite, die funktionierende Seite auch, oder die, also jemand, der depressiv zum Beispiel ist, schaut nicht in die Zukunft, ja. Also es ist nicht so, dass sie sich keine Gedanken darüber macht, hey, wenn wir öfter in dieser Wohnung sind, dann sollte die doch so und so sein. Also sie denkt schon in die Zukunft und ist da, glaube ich, auch bereit, aber dann sehen wir halt immer wieder diese Rückfälle, wo sie durch diese Albträume und diese Erinnerung an diese Folter einfach doch immer wieder komplett rausgerissen wird.
Ja, und hier lernen wir jetzt natürlich dann auch wieder so dieses alltägliche Leben kennen, gerade unter dem Imperium, was wir in der ersten Staffel ja hauptsächlich über Cyril und seine Mutter,
ja,
was ja auch in diesem Arc noch einmal vorkommt, dass Cyril bei seiner Mutter zum Essen ist und ihr so eine Spinne mitgebracht hat.
Ja.
Und sie da auch wieder irgendwelche komischen Kommentare zu abgibt, aber gut.
Ja.
Wir können nicht alles im Detail besprechen.
Nee, wirklich.
Das würde den Rahmen, glaube ich, sprengen.
Ja,
aber ja, man merkt es jetzt hier tatsächlich mal auf der anderen Seite bei Andor und Bix, wie sie da eben wirklich in so einem Wohngebiet auf Coruscant leben, wie sie da einkaufen gehen, was sie da, wie die Umgebung so ein bisschen aussieht, ist ja fast wie so eine Mietskaserne. Also da haben sie wahrscheinlich wieder irgendwo.
Ja, so ein bisschen trostlos einfach auch. Also
ja.
Es regnet immer zu. Also die Stimmung ist ja jetzt wirklich auch nicht gerade heiter, muss man sagen, also weder zwischen den beiden in der Beziehung noch auf Coruscant generell.
Genau, aber dann, dass sie dann auch wirklich in einen Supermarkt oder so ein Kiosk oder, ja, wie auch immer das aussieht, gehen und man dann wirklich
Späti,
mal so dieses alltägliche Leben. Ja, Späti, genau. Richtig. Und da ist dann auch wieder hier, wäre dann wieder die Zeit für so einen Querverweis. Ja, sie kauft dann ja Früchte von Ukio.
Diese Melonen, oder?
Ja, genau. Aha. Ukio ist nämlich ein Planet, ein Agrarplanet, der eben vor allem Nahrung für Coruscant produziert.
Ah, witzig. Okay, cool. Ja, das ist natürlich toll.
Ja, der wurde im erweiterten Universum früher schon.
Okay.
Ich glaube, sogar in der Thrawn-Trilogie kommt er vor.
Ja, dann war das ja auch.
Also da sind wieder Querverweise da. Ja.
Ja, die kleinen Anspielungen.
Genau, man sieht dann ja hinterher auch, wo Andor dann seine Mission bekommt, wo er dann sich in so einem, ja, wie soll man es nennen, Pornshop oder wie auch immer, sich da seine neue Identität abholt.
Ja.
Und das ist alles sehr, also ist so ähnlich so ein bisschen wie bei Skeleton Crew, oder? Dass du halt dieses, es ist so ein bisschen wie bei uns, aber auch nicht so ganz, aber trotzdem,
ja,
Alien.
Ja, genau.
Ja, also wie die Suburbia, die wir da bei Skeleton Crew hatten, ja, das schon ein bisschen zu nah an zu Hause war, ist jetzt da so dieses städtische Leben ein bisschen nah an zu Hause.
Ja.
Und man ist irgendwie so ein bisschen, ja, man weiß es nicht so genau. Also
ja.
Einerseits fasziniert, auf der anderen Seite aber vielleicht doch zu alltäglich.
Ah, fand ich nicht. Also ich fand es sehr stimmig auch, wie er da einfach nur durch diesen Gang läuft, als er wieder nach Hause kommt und da weint ein Baby und da hörst du Musik spielen. Also also ich fand es sehr, sehr stimmig, diese Großstadt-Atmosphäre, aber eben nicht die reiche Senatorin Mon Mothma Coruscant Variante, sondern einfach.
Ja, das, nicht die High Society.
Ganz genau, sondern einfach das mittelständische Leben oder was auch immer, wie man es nennen möchte. Ja, das fand ich eigentlich recht cool gemacht.
Ja, oder nicht die Jedi, nicht das Böse.
Genau, nicht die Seiten, die wir sonst so schon gesehen haben, sondern das Underdog-Leben einfach. Und das hat mir gut gefallen, wie sie das dargestellt haben.
Und ich denke, an dieser Stelle müssen wir sicherlich mal ganz kurz sprechen über den größten Kritikpunkt, den ich auch dieses Mal an den Folgen hätte. Also ich fand das alles, ne, wir können uns hier in Rage reden darüber, wie toll das Worldbuilding ist und so weiter. aber Ich habe auch inhaltlich wenig auszusetzen, ne? Vielleicht die Unverbundenheit von manchen Handlungssteinen hier jetzt, der Saw in dem ersten Arc, das mit Yavin 4, mit dieser Trümmertruppe, wie Carsten sie letzte Woche genannt hat. Aber das sind alles so kleinere Kritikpunkte. Aber das, was ich halt wirklich dann, ja, was dann mein größter und auch vor allem Max sagt es ja auch immer wieder, Kritikpunkt ist eben, dass es halt sehr langsam ist.
Ja, ich weiß, und das war bei diesen drei Folgen auch wieder ein bisschen extremer, finde ich. Also ich finde diese, ja. Der zweite Arc war ja nochmal ein bisschen langsamer als der erste. Das war ja eher so ein bisschen wie, weiß ich nicht, in Staffel 1, wo es ja auch so ein bisschen langsam losgeht. Also ich finde die ersten drei in Staffel 1, die sind ja auch so vom Stil her und von der Langsamkeit, also dieses Charaktere einführen, Welten einführen und so.
Ja, Leute, die aus Fenstern starren, ja. Also
ja, und das war ja hast du hier auch natürlich wieder so. Auch wieder ein bisschen so, dass diese drei jetzt eher gemächlich waren. Ja, das stimmt.
Ja, ich bin da aber tatsächlich ein bisschen ambivalent. Also auf der einen Seite finde ich es dann schon mal ein bisschen langsam, wo ich, das sind dann auch wirklich die Momente, wo ich denke, okay, wie lange dauert die Folge jetzt noch? Haben wir jetzt die Zeit, um aus dem Fenster zu starren?
Ja.
Müsste ich ja eigentlich, ne, angesichts der ohnehin eingedampften Laufzeit von Andor, müsste hier jetzt nicht eigentlich viel mehr passieren oder in schnellerer Abfolge zumindest oder wie auch immer?
Ja, aber sie bleiben sich da treu natürlich.
Genau, aber auf der anderen Seite, wir haben es ja gerade schon gesagt, gerade bei Bix, ne, diese Langeweile, dieses Dahinvegetieren und so weiter.
Ja.
Oder eben auch dieses Warten beim Widerstand.
Das kommt ja dadurch auch gut zur Geltung irgendwie.
Genau, ja. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Und das ist für manche Leute, in dem Fall jetzt Max, ist es unglaublich abtörnend.
Ja.
Er ist offensichtlich nicht so der Typ für psychologische Agenten und Politthriller. Zumindest nicht in dieser eher gemächlichen.
In diesem Universum, ja.
Nee, in diesem gemächlichen Tempo. So. Ich glaube schon. Also Worldbuilding technisch und so weiter findet Max das ja auch ganz gut, aber es passiert ihm zu wenig. Und
ja.
Da muss ich ihm halt in Teilen recht geben, dass mir halt auch manchmal zu wenig passiert, aber dass ich halt sehe, warum sie es machen.
Also ich finde, in Gänze passiert ja auch gar nicht zu wenig.
Mhm.
Es ist nur sehr auf den Punkt. Also
und subtil.
Es kann ja auch ohne viele Worte oder ohne alles bis ins Detail zu erklären viel passieren. Also ich finde, wir haben schon in diesen drei Folgen ja auch viel gesehen. Also da ging ja dann auch
absolut
schon wieder viele Dinge. Also wir haben jetzt auch noch gar nicht über diese, dass sie dann auch zu so einem Bankett gehen gesprochen und dass die Assistentin von Lucen, die ist ja sehr pushy und
kommen wir jetzt noch zu.
Möchte da ja auch viel voranbringen und die hat ja auch eine größere Rolle in dieser Staffel. Also bisher haben wir von ihr ja gar nicht so viel mitgekriegt.
Ja.
Und die hat sich ja auch wahnsinnig entwickelt und ja, dass eben auch dieser Überfall dann am Ende auf Gormen ja auch noch stattfindet und also ich finde, da ist schon viel passiert, aber es geht nicht bam, 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 bam. Also die schaffen schon viel abzuhandeln, aber trotzdem diese ruhige Erzählweise
absolut
beizubehalten. Ja.
Aber dass es nicht für jeden ist, ist halt leider evident. Ne?
Muss man mögen, klar, das muss man mögen. Ja. Das ist einfach so, ja, genau. Also dieses, mein Gott, da hätte jetzt auch einfach diese Handlung schneller voranschreiten können. Ja, auf jeden Fall.
Genau, aber man sieht es ja auch so ein bisschen, ne, diese Alltäglichkeit auch nochmal, dass Bix dann da in ihrem, ja, wahrscheinlich drogeninduzierten Dämmerzustand auf der Matratze liegt, jetzt nicht im Bett, sondern am Wohnzimmerboden und dann Frühstücksfernsehen guckt mit, wie hießen sie noch? Ich hatte es doch irgendwie gesagt, Moffi und Toffi.
Ja. Genau, die eben auch über all diese Amtseinführungsbälle und Bankette unterhalten und zu welchem Fest gehen sie und so weiter.
So hochdüpierte 50er, 60er Jahre Damen, die dann im Frühstücksfernsehen so ein bisschen wie die, wie hießen sie noch damals, hier die mit den Hunden immer? Ach, wie hießen sie noch?
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst.
Du weißt, wen ich meine, ne?
Ja, ich hatte so ein bisschen Panem-Vibes.
Ja, ja, von richtig.
Diesen,
ja.
Schrillen Panem-Moderatorin.
Auch, ja.
Effie Trinket-Vibes hatte ich da. Mhm. Genau.
Stimmt.
Dieses Überschminkte und Dupierte und Übertriebene. Ja.
Aber du hast es gerade schon erwähnt, lass uns mal Richtung Luthen gehen. Also Luthen hat an zwei Fronten zu kämpfen. Einerseits ist er immer noch engagiert hier mit Skaldans Amtseinführung und dem Bankett, ja, mit den Kunstschätzen, den er ihm zur Verfügung gestellt hat. Das ist der eine Handlungsstrang, der ihn dann hinterher auch wieder mit Mon Mothma zusammenführt. Denn er hat natürlich eine der Skulpturen, die er Skaldan überantwortet hat, verwanzt. Und diese droht jetzt aufzufliegen, denn Skalden hat festgestellt, dass eine seiner Skulpturen, die anscheinend nicht von Lucen ist, eine Fälschung war, und er beauftragt seine Sekretärin jetzt, damit sobald diese Amtseinführungsparty vorbei ist, soll eine Überprüfung aller Kunstwerke durchgeführt werden. Und diese Mischko klagt dann nämlich bei Claire ihr Leid, also Lucens Assistentin, dass sie doch jetzt diese Überprüfung durchführen muss und dass ihr das ja so viel Arbeit macht und so weiter. Und Claire wird natürlich auf einmal hellhörig und shit, jetzt müssen wir die Wanze da irgendwie rausholen. So, und das ist dann nämlich auch das, was sie dann bei der Party eben durchführen müssen. Aber da kommen wir gleich noch kurz zu. Zunächst einmal, Luthen wird von Claire nochmal drauf aufmerksam gemacht, dass da auf Gorman was passieren muss und dass die eben Kontakt mit ihm haben wollen. Also die Rylance-Familie, die möchten gerne mit Luthen Kontakt aufnehmen, und Luthen sagt, ja, wir schicken da jetzt mal jemanden hin, um das Ganze mal zu analysieren, zu gucken, okay, wie läuft's denn da? Und er beauftragt Andor damit, und dann kommt's eben, wie wir eben schon gesagt haben, Andor holt sich dann auf dem Weg zum Raumhafen seine neue Identität. Er heißt dann jetzt für seinen Ausflug nach Gorman Varian Sky, ist ein up-and-coming Modedesigner, der auf Coruscant ist, und er macht sozusagen diese Tour als Initiation beziehungsweise als Inspirationsreise da nach Gorman. Also das ist sowas, was man einmal gemacht haben muss, so wie die Hutch als Pilgerfahrt für Designer in dem Fall.
Ja.
Und er kommt dann da auf Gorman an und stellt dann in allem, was ihm begegnet, sofort fest, okay, diese Leute sind noch nicht bereit dafür. Sie machen sich zu verdächtig, sie sind zu offensichtlich, sie gehen viel zu idealistisch daran. Genau das, was die Imperialen nämlich ausnutzen wollen, stellt Andor mit einem Blick quasi fest. Ja, warum vertrauen sie mir überhaupt jetzt gerade? Ja, warum sprechen sie mich so offen an? Dann, ihr wisst überhaupt nicht, worauf ihr euch einlasst. Und dann fand ich den eindrucksvollsten Satz, hat er dann zu Carol Rylance gesagt, bei diesem Treffen in dem Laden, dass er nämlich sagt, okay, ihr wollt jetzt da diesen Überfall durchführen und dann, ich verlasse den Planeten wieder. Ihr müsst hier weiterleben.
Ja.
Was glaubt ihr denn, was die Konsequenzen dafür sind?
Ja.
Und sie wollen es anscheinend nicht einsehen, dass sie da sich selber in Gefahr bringen. Und Cassian hat offensichtlich immer noch ein so großes Gewissen, ja, nicht nur die Fürsorglichkeit für seine engsten Freunde, sondern auch für die Mitglieder des, oder die potenziellen Mitglieder der Rebellenallianz, dass er eben sagt, ich riskiere nicht das Leben dieser Leute dafür, dass sie irgendeinen sinnfreien Überfall durchführen. So.
Ja,
und,
ja.
Und das sieht Luthen absolut nicht ein und sagt, ja, wir müssen das in Kauf nehmen, dass Leute für uns ihr Leben geben. Ja, das wird ein Feuer sein, was dann sozusagen für den Widerstand, für die Rebellion brennen wird, wenn sie sich denn damit selber in Brand setzen.
Ja. Genau.
Und das hält er ihm halt sehr deutlich vor, dass er das nicht mitverantworten will, also Cassian.
Ja, und er war da ja quasi auch, wurde ja hingeschickt zur Einschätzung der Lage. Er hatte ja sonst quasi keine aktive Rolle zu spielen. Er sollte ja quasi nur zurückreporten.
Verpasst sich übrigens knapp mit Cyril, der nach Coruscant reist. Und,
und das habe ich auch der ganz kurz gedacht. So, oh mein Gott, wenn die sich da begegnen würden oder wenn er ihn da sehen würde, wenn er da Cyril sehen würde, wüsste er direkt, was los ist.
Ja.
Genau, aber ich fand, also als Modedesigner hat er sich wirklich gut gemacht.
Also die Wandelbarkeit von Diego Luna ist echt toll. Also
er hat das hervorragend gespielt. Er ist offenbar in diesem Jahr auch besser darin geworden, einfach in Rollen zu schlüpfen. Ja, also wenn wir uns erinnern, wo er so herkommt, hat er da offensichtlich auch eine gute Spionausbildung genossen oder hat sich daran gewöhnt, in Rollen zu schlüpfen.
Ja, wie stümperhaft er da auf Morlana sich verhalten hat,
als
er in den ersten Szenen die Wachen umgebracht hat und dann verfolgt wurde und so weiter, was er alles erst in Gang gesetzt hat.
Und wie er hier jetzt James Bond-artig das durchzieht, ganz in seinem schicken Anzug und
fand Attitude. Ich schon toll. Ja.
Also war gut, auch diese Sonnenbrille fand ich natürlich wieder faszinierend. Sonnenbrillen, geil. Sonnenbrillen.
Ich fand es aber auch schön, wie sie dann noch so ein bisschen Worldbuilding gemacht haben, wo er einfach in sein Hotel eincheckt und der Page Thela oder wie auch immer er ausgesprochen wird, berichtet ihm dann erst so ein bisschen widerwillig, was denn überhaupt passiert ist bei dem bisher bekannten Gorman-Massaker. Das ist übrigens das, was auch im Legends-Bereich, also im früheren erweiterten Universum, immer als Gorman-Massaker bekannt war, dass Tarkin, wir haben es letzte Woche auch schon erwähnt, dass Tarkin mit seinem Schiff mitten auf dem Platz gelandet ist, wo eine Demonstration der Gormani stattfand, und dieser Thela ist eben ein Überlebender gewesen dieses Massakers. Sein Vater hat sich quasi geopfert, um ihn zu schützen, um ihn aus dem Gefahrenbereich rauszubringen. Und da wurde eben ein Monument errichtet, ein Denkmal errichtet, das eben an dieses Massaker durch Tarkin erinnern soll, das wohl kurz nach Gründung des Imperiums, nach Ausrufung des Imperiums stattgefunden hat. Und das ist nämlich auch noch ein zusätzlicher Stein des Anstoßes gewesen, muss man kurz noch erwähnen, da dieses imperiale Gebäude, was errichtet wird, einen Schatten auf dieses Monument wirft, was vorher vertraglich festgelegt war, dass das Imperium das nicht tun würde. Und das bringt die Gormani natürlich jetzt noch weiter gegen das Imperium auf.
Ja, nochmal zusätzlich, genau, Salz in die Wunde sozusagen. Ja, genau.
Ja, und wie wir es eben schon festgestellt haben, Luthen hat natürlich keinen Bock, das jetzt fahren zu lassen und sagt, gut, wenn der Andor das nicht macht, dann schicke ich halt jemand anderen dahin. Und das ist in dem Fall Velsatta.
Genau.
Sein Mädchen für alles sozusagen.
Sein Mädchen für alles kommt zum Einsatz. Und ja, also das Duo, muss man ja sagen, aus Vel und Cinta, die kommen ja dann da wieder beide zum Einsatz und sehen sich auch eben nach langer Zeit da zum ersten Mal wieder auf Gorman.
Sie haben sich ja jetzt offensichtlich lange Zeit nicht gesehen.
Ja.
Auch von diesem Unfall, von dem sie da erzählt, wo sie da verwundet wurde.
Ja, das wusste Vel ja gar nicht.
Genau, wir haben sie am Ende des ersten Arcs gesehen, wo sie da Tay wegbringt und wahrscheinlich unalived hat, wie es so schön heißt neuerdings.
Ja, ja.
Und ja, da muss irgendwas passiert sein, was sie dann wohl längere Zeit außer Gefecht gesetzt hat. Und man sieht halt auch wirklich diese Zurückhaltung oder diese nicht zu wissen, wie man damit umgehen soll auf beiden Seiten, dass sie sich jetzt halt so lange nicht gesehen haben und was ihre Beziehung angeht und so weiter.
Ja.
Bis sie sich dann ja, bevor dieser Überfall auf den Transporter wirklich stattfindet, dann auch noch mal
ja, eine Aussprache findet dann ja
die Liebe noch mal. Genau.
Ja, genau. Also es kommt ja dann, sie kommen sich ja dann wieder näher und es findet so eine Art Aussprache, so offenbar zum ersten Mal seit langer Zeit statt und zum ersten Mal.
Und dass sie sich dann auch wirklich noch mal in den Arm nehmen und küssen und so weiter.
Ja, genau, dass man natürlich da denkt, ach schau.
They made up, wie so
genau,
schön.
Genau, sie kommen jetzt irgendwie
so
doch noch mal dahin, zurück sozusagen. Genau.
Ja.
Aber es wird eben auch viel an dieser Stelle quasi auf nach der Mission verschoben.
Genau, wir müssen das aufholen.
Also sie haben schon also eine Aussprache und kommen sich wieder näher, aber das wird auch klar, dass da noch weiter Aussprache und das erzähle ich dir dann in Ruhe, was genau passiert ist. Also es wird schon auch viel in diesem kurzen Moment einfach auf später, auf nach die Mission verschoben. Aber Cinta sagt ja auch, ich hatte viel Zeit nachzudenken und ist da ja offenbar wieder bereit, in Beziehung zu gehen.
Genau, und da bleiben wir mal kurz bei dem Handlungsstrang. Ja, das, was Andor nicht machen wollte, das müssen die beiden jetzt machen. Sie instruieren dann sehr dezidiert diese Widerstandsgruppe und sagen, ihr macht nur das, was wir euch sagen. Wenn ihr keine Befehle befolgen könnt, dann ist jetzt euer Zeitpunkt gekommen, wo ihr rausgeht, ja, und wo ihr nicht mitmacht. Ihr tragt keine Blaster, ja, nur wir beiden werden bewaffnet sein und wir wollen nicht schießen. Wir wollen nur den Transporter aufhalten und dann die Ladung stehlen und dann, ja, rein. Rauben, raus. So.
Ja,
und dann sollte eigentlich alles glatt laufen.
Ja, nicht gierig werden. Tatsächlich nur diese Minuten, die zur Verfügung stehen, werden genutzt und alle halten sich an den Plan.
Ja, wir haben 7 Minuten, sagen sie dann ja auch.
Ja, genau.
Und wie es kommen muss, das Foreshadowing ist heavy hier.
Ja.
Also, dieses Denglisch heute wieder, ganz furchtbar. Aber, ja, das als Deutschlehrer, ne? Ja, aber es kommt, wie es kommen muss. Es geht natürlich was schief, ja. Also bis dahin, dass der Transporter zum Absturz gebracht wird, ist ja ein Hover-Vehikel und dass die dann die Behälter davontragen und so weiter. Alles läuft wie geplant, sowohl auf der Rebellenseite als auch auf der imperialen Seite.
Ja, Cyril beobachtet das die ganze Zeit und reportet direkt nach Coruscant.
Genau, und Dedra und Patagas sagen dann halt, okay, du greifst jetzt nicht ein, du beobachtest das weiter, du berichtest einfach nur, was passiert. Ja, und dann passiert eben etwas Unvorhergesehenes. Es deutet sich in dem Moment an, als diese ältere Frau erstmal kommt.
Ja.
Die wird dann von der Fluchtfahrerin weggebracht, die dann auf einmal fehlt. Ja, das ist schon der erste. Okay, denkt man jetzt, scheitert es jetzt da dran?
Mhm.
Aber nein, tatsächlich kommt dann der eben schon erwähnte Lesin an und sagt, hier, was ist denn hier los? Was macht ihr denn hier? Ich will da mitmachen. Und einer von den Leuten, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer es war, ob es der Sam war oder ein anderer, hat tatsächlich doch noch einen Blaster dabei und bedroht dann den Lesin mit dem Blaster und dann tatsächlich im Handgemenge, wie es so schön heißt, ja, man kann es nicht anders beschreiben.
So ganz beiläufig eigentlich.
Ja, während die beiden sich da ein bisschen miteinander krabbeln, löst sich ein Schuss und genau wie in der letzten Folge des ersten Arcs sieht man nicht, was mit dem Schuss passiert. Wir kriegen hinterher nur die Konsequenzen mit, denn dieser Schuss hat leider Cinta getroffen und getötet.
Ja. Ja.
Also es ist alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Der Überfall an sich ist geglückt, die Behälter wurden geraubt, sie sind alle entkommen, nur Cinta ist dabei umgekommen.
Ja, so sinnlos. Ja.
Ja, genau, ganz sinnlos.
Sinnlos und beiläufig.
Val kann es überhaupt nicht fassen.
Ja.
Lesine übernimmt dann Verantwortung, nimmt dann die tote Cinta mit und schließt sich der Gruppe dann tatsächlich an. Und während sie dann wegfahren, fängt dann der Unglücksschütze an zu schluchzen, unkontrolliert. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen von Val, wo sie ihm dann sehr drastisch die Leviten liest. Du hast hier nicht das Recht zu weinen. Du hast hier jemanden, eine Kriegerin getötet. Du hast jemanden, der ganz wichtig ist. Ne? Du hast es dir noch nicht verdient, hier Tränen vergießen zu dürfen. Ja, wegen jemandem wie dir ist sie jetzt tot.
Ja, ja, wegen so einem
Du musst jetzt dafür sorgen, dass das nicht umsonst war.
Ja.
Und das war wegen schon
so einem unerfahrenen Jungen sozusagen.
Ja, genau.
Ganz
harter Moment eigentlich. Aber ja, man weiß auch gar nicht, wie man damit umgehen soll.
Nee, also es macht einen auf jeden Fall sehr betroffen, finde ich, und wütend. Und du denkst dir, mein Gott, das ist doch so sinnlos. Warum musste die jetzt da sterben? Ja, also die eben wirklich so eine Kriegerin der Rebellion war.
Ja.
Und für so eine fast schon sinnlose Minimission, die der Rebellion erstmal noch gar nichts bringt und auch dem Imperium null schadet. Also es war ja wirklich so was Kleines, was sie da gerade abgezogen haben. Das hatte ja noch gar keine Auswirkungen. Also es war
ja, wo Andor sagen könnte, ich hab's euch ja gesagt.
Ja, er ist jetzt natürlich in dem Ding, wo er sagen könnte, ja, habt doch gesagt, wir sollen es sein lassen. Aber diese Beiläufigkeit, wie sie da einfach durch so einen Mini-Fehler, also durch einfach so ein winziger kleiner Fehler.
Ein Sekundenbruchteil. Ja.
Genau, dazu führt, dass sie tot ist, macht natürlich auch irgendwie so diese Verwundbarkeit der Rebellion sichtbar. Also dass so eine Rebellion halt einfach auch an super kleinen Punkten an einzelnen Personen scheitern kann.
Hm.
Ja, dass man halt einfach auch sieht, wie zerbrechlich einfach das zu jedem Zeitpunkt ist und dass es eben tatsächlich auch ein Krieg ist. Also ich sag Lucen das nicht auch, wir sind im Krieg so und
ja, ja.
Das ist einfach so, da sterben Leute total sinnlos und schmutzig und ohne dass es jetzt überhaupt eine Bedeutung hatte. Ja, also sie ist jetzt an einer Stelle gestorben, die eigentlich gar nicht von Bedeutung war.
Ja, und das ist ja so ein bisschen auch der Punkt dieser Serie, ja, dieses, was wir in der ersten Staffel auch schon mal gesagt haben, diese beiläufige Grausamkeit des Imperiums, aber auch eben die Sinnlosigkeit von Krieg oder die vermeintliche oder tatsächliche Sinnlosigkeit von Tode durch ja, solche Aktionen, Widerstand oder Krieg jetzt mal dahingestellt und eben, aber auch eben so eine psychologische Aufarbeitung. Es hat ja schon fast Star Trek Vibes. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an diese, du vielleicht kennst ja auch noch diese Voyager Zweiteiler mit den Herojen, wo sie da das Schiff als riesige Holodeck-Geschichte umbauen, wo sie dann Kriegsspiele machen und die Leute dann auch mal als französische Resistance dann ja gegen die antreten, die Herojen dann als Nazis und so weiter. Also das ist ja, also ist ja wirklich, wirklich ein psychologisches Eintauchen in diese ganzen Funktionen hier. Sowohl was Andor und Bix betrifft, was es damit macht, jetzt für den Widerstand zu kämpfen. In Rogue One kam das ja alles immer nur so, ne, das war halt ein Actionfilm.
Ja, ja, aber jetzt sehen wir.
Hier ist es jetzt eher so ein Psychothriller, der eben diese ganze Agenten und diese, im wahrsten Sinne des Wortes Zerreißprobe zeigt, unter einem faschistoiden Imperium einen Widerstand zu organisieren, eine Rebellion zu organisieren.
Und was es mit den einzelnen Menschen macht. Also auf Gorma sind die jetzt natürlich, die sind noch so Babyrebellen.
So idealistisch.
Ja, die sind noch so idealistisch und für die Sache und voller Tatendrang, haben aber gar keinen Plan und wollen einfach nur loslegen und sind zwar schon bereit, was zu tun, aber wissen eben, wie man es eben auch bei dem Jungen dann sieht, gar nicht, was die Konsequenz daraus sein kann. Also die sind noch so ein bisschen wie so Babyrebellen einfach, weil die noch nicht abschätzen können, dass durch kleine Fehler einfach Menschen sterben und dass das ein Krieg ist und dass man dann nicht einfach so wild um sich schlagend loslegen kann.
Genau.
Warum es wichtig ist, sich an Befehle zu halten. Und da sehen wir quasi auch, wo wir gestartet haben in der ersten Staffel. Und wir sehen auch, wo Andor jetzt ist, also wo Cassian jetzt ist. Er ist jetzt schon an einem Punkt so, er sagt ja auch zu Lucen, ich würde alles für dich machen und ich würde alles für die Sache machen. aber zum Beispiel Gorman opfern nicht. Also er hat schon, er ist noch nicht an dem Punkt, wo wir ihn in Rogue One sehen. Er ist noch nicht da, wo wir ihn am Ende erleben.
Ja, weiß ich nicht, ja.
Weil da hat er, ich weiß nicht, da ist er ja nochmal deutlich weiter, finde ich. Da hat er irgendwie.
Ja, gut, wir wissen ja noch nicht, was in den nächsten beiden Arcs noch passiert.
Naja, wir wissen, dass er da so ziemlich alles verloren hat und, naja, da steht.
Mir kam jetzt gerade irgendwie Meatloaf ins Gedächtnis hier, gerade wo du das so beschrieben hast. I would do anything for love, but I won't do that.
Ja, ja. Also er hat noch, es gibt noch Punkte, die er noch nicht tun würde. Ja. Und er ist noch nicht da, wo er mal hingehen wird. Und wir sehen da jetzt ja eben quasi, was diese Rebellion mit Menschen macht. Wie weit ist jeder zu dem jetzigen Zeitpunkt schon bereit zu gehen? Und was ist jeder bereit zu opfern? Und ja.
Genau, ja. Also man sieht halt auch die unterschiedlichen Typen. Ne? Wir haben gerade gesagt, die Gormani sind noch so idealistisch unterwegs und haben jetzt einmal kennengelernt, okay, wenn es schief läuft, dann ist es richtig kacke. Dann haben wir Andor, der halt sagt, okay, ich habe noch ein Gewissen und ich sage, okay, ich kämpfe keine Kämpfe, die ich nicht gewinnen kann. Und das nützt unserer Sache nichts. Und Luthen, der dann eben rangeht und sagt, ja, und wenn es brennt, dann nützt es uns halt auf eine andere Weise, indem es halt als Fanal für die Galaxis zu sehen ist.
Ja, und das ist eben, wozu Cassian noch nicht bereit ist.
Ja. Und Mon Mothma, die immer noch auf ihre andere Art und Weise idealistisch als Politikerin ist, die dann eben über politische Wege dazu kommen will, einen Widerstand gegen das Imperium zu führen, ja, mit finanziellen Mitteln, mit Finanzierung von Aktionen und Gerät und so weiter. Aber ja, sie kommt ja dann bald auch noch zu dem Punkt, wo sie ja feststellt, okay, es geht nicht mehr. Ja, wo sie dann wirklich dann auch Coruscant und ihren Posten als Senatorin verlässt und dann eben zur Anführerin der Rebellenallianz wird.
Ja, ja.
So. Wo wir dann jetzt eben wieder bei dem letzten Abschnitt sind, hier läuft dann wieder die Luthen-Story und Mon Mothma-Story zusammen, wir haben es ja eben schon erwähnt, dieses Sender-Empfängergerät muss aus dem Kunstgegenstand entfernt werden, worum sich dann Claire kümmern muss.
Ja.
Zwischendurch hatte sich Luthen auch nochmal mit unserem lieben Freund Lonnie, dem Supervisor, da getroffen, dem Imperialen, den ich irgendwie witzig finde, ich mag den.
Ja, ja.
Aber wie es ja meistens ist in solchen Serien, solche Leute werden irgendwann früher oder später dann auch mal unalived.
Ja. Noch geht's ihm gut.
Ja, ich fürchte Lonnie mich jetzt schon auf vor dem Moment, ja. Genau, ich finde den super. Jedenfalls, Lonnie wird von Luthen nochmal instruiert.
Er macht auch einen guten Job, muss man sagen. Also er ist ja im ISB jetzt sehr tief drin, würde ich sagen. Und er macht ja offenbar einen guten Job.
Aber es ist auch so noch so ein bisschen so Situationshumor dabei, wenn er dann mit seinem Kollegen Heard oder wie der heißt, da umgeht, der dann ja vorher Dedras Untergebener war und den dann so ein bisschen so als großer Bruder so ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat, der dann im Gespräch mit Patergas sagt, ja, ich freue mich schon darauf oder es ist eine Ehre, das zu machen.
Ja, ja.
Patergas dann so, ne? Junge, das ist ein einfacher Auftrag.
Ja, halten Sie Ihren Enthusiasmus im Zaum.
Ja. Genau, und ja, sie beiden kümmern sich darum, sagt er dann zu denen, geht weg und Lonnie sagt dann so, du machst das.
Genau. Gleich weiter delegiert. Genau. Ja, genau. Den sehen wir dann auf jeden Fall auch wieder, Lonnie, sehen wir zusammen mit Luthen und Mon Mothma.
Ja, genau. Er wird dann nonchalant von Claire an den Arm genommen und sagt so, du kommst jetzt mit, du hilfst mir jetzt, dieses Kommunikationsgerät aus dem Kunstwerk zu entfernen und bist mir da zumindest als Sichtschutz dienlich, während nämlich hier taucht dann auch wieder unser lieber Freund, sag ich schon, unser lieber Freund Krennic auf, der dann da große Reden schwingen kann. Jetzt sind wir nämlich an dem Punkt, ne, der andere Kommentar von dem Ami, den ich eben schon erwähnte, dass Krennic hier auftreten kann, als ob er der Herr im Hause ist,
ja,
im Gegensatz zu Rogue One, wo er eben die ganze Zeit wie so ein getretener Hund auftritt, aber hier ist er eben mit Untergebenen sozusagen, mit Leuten, auf denen er rumtrampeln kann und in Rogue One trampelt Tarkin die ganze Zeit auf ihm rum.
Ja, ja, das stimmt, hier ist er in einer anderen Position.
Nach oben buckeln, nach unten treten.
Eben.
Genau, und er schwingt da große Reden, während Skalden seine Gäste durch die Ausstellung führt, während im Hintergrund Claire mit blutigen Händen versucht, dieses Kommunikationsgerät aus dem, was war es, ein tyrannischer Kodex, ne, zu entfernen.
Boah, das weiß ich beim besten Willen nicht mehr. Dieses Buch auf jeden Fall, das so eine Art Blindenschrift geschrieben ist, weil man es mit den Fingern lesen muss.
Ja, richtig.
Und da sehen wir schön, dass sie eigentlich richtig gut die Nerven behält und Lonnie anfängt zu schwitzen wie ein kleines Schweinchen. Ja. Wirklich ultra nervös ist und die ganze Zeit, nein, wir müssen aufhören, wir müssen jetzt gehen. Oh mein Gott, das ist Selbstmord. Also.
Ja, und wo man das Blut an ihrer Hand runterlaufen sieht, da denkt man schon, okay, entdeckt das jetzt jemand? Wird das ja, bemerkt oder ja, so? Aber es geht tatsächlich gut.
Es geht und sie gut, sie schafft es und sie kriegt es hin, sie entfernt das Ganze. Und aber auch nur, weil Krennic und Mon Mothma sich so einen Schlagabtausch liefern. Also sie hält ja dagegen, ja, als er da irgendwie
sie die ganze Zeit so mit geballten Fäusten in der Tasche.
Ja.
Ich will dem eigentlich gerne eine reinhauen.
Aber sie hat natürlich die Position, in der sie auch so auf diese Art den Mund aufmachen kann. Also natürlich sehr gesittet, aber sie hat schon gut dagegen gehalten, fand ich. Also es war schon eine gute Diskussion und er hat auch gemerkt, dass sie da gerade im Widerstand sozusagen tatsächlich gegen ihn und seine Ansichten ist. Hm. Und das ist ja eben auch die ganze Zeit so ein bisschen ihre Stellung, also eine so hohe Position zu haben und die aber trotzdem schon auch quasi ein bisschen öffentlich diesen Widerstand hält, eben auch mit diesen Anträgen im Senat und so weiter. Also es weiß ja jeder, wie ihr Standpunkt ist. Ja.
Ich glaube alleine diese psychologische Seite der verschiedenen Konversationen zwischen Andor und Bix oder zwischen Dedra und Cyril oder auch hier zwischen Krennic und seiner Zuhörerschaft hier und Mon Mothma auf der anderen Seite, da könnte man eine ganze eigene Folge drüber machen, was da alles an psychologischen Spielchen gespielt werden.
Ja, ja, absolut.
Ich fand's zum Abschluss der Szene einfach nur göttlich, wie dann Luthen und Claire da von dem Galaktischen Opernhaus übrigens. Das war das Galaktische Opernhaus, wo sie da waren.
Okay, sehr schön.
Ja, aus Episode 3. Ja, weggehen und dann Luthen sagt, ja, wir hätten ihn einfach sofort umbringen sollen.
Ja, genau. Und dann lachen sie beide. Das war eigentlich nochmal ein netter, verbindender Moment von den beiden, weil die ja doch so ihren Trouble in den Folgen hatten miteinander. Also
genau, ja, du hattest eben mal kurz erwähnt, sie sind ein paar Mal aneinander geraten.
Ja, sie wollte ja überall ihre Ohren überall haben und er war da ein bisschen dagegen. Hm.
Also und wir verzetteln uns, wir müssen mal stringent werden.
Genau, und da kam aber auch ihre starke Art, finde ich, gut raus. Und dass man jetzt fast ein bisschen den Eindruck gewonnen hat, dass sie mehr alle Fäden in der Hand hält als er. Also, dass sie einen besseren Überblick über alles hat.
Ich würde ja jetzt sehr gerne darüber berichten, was die Schauspielerin von Dedra und von Claire dazu selber gesagt hätten, weil die waren ja am Wochenende beide auf der Power of the Force Con in Köln. Das waren, warte mal, die Schauspielerin heißt Elizabeth Dulau von Claire und die von Dedra heißt Denise Goff oder Go oder wie auch immer man das ausspricht. Ja, ich und englische Namen, wenn man es nicht einmal gehört hat. Ne?
Ja.
Ich sage einfach mal Guff. Ja. Die waren ja da und haben mit Sicherheit in ihren Panels auch ein bisschen was darüber erzählt, wie es war, die beiden zu spielen. Ich habe es leider nicht mitbekommen. Ich war immer beschäftigt.
Ja, und ich war gar nicht erst da. Da können wir leider nichts zu sagen.
Ja, genau, aber ja, es war auf jeden Fall mal interessant, die beiden mal zumindest, ich habe jetzt nicht mit denen gesprochen, aber ich habe sie zumindest einmal live jetzt gesehen und ja, wie es halt immer so ist, war ja bei Katie Sackhoff nicht anders, du hast sie ja auf der Comic-Con betreut, die sind viel schmaler und kleiner, als man sie sich vorstellt, wenn man sie auf der Leinwand oder auf dem Fernsehgerät sieht.
Habe ich generell eigentlich immer bei jeder Schauspielerin mittlerweile, genau, dass man dann echt immer denkt, oh wow, die ist viel kleiner und zierlicher, als ich dachte.
Genau. Ja, okay. So, jetzt sind wir fast durch. Die letzte Szene fehlt noch, die so ein bisschen, glaube ich, für Irritationen gesorgt hat, denn wir sehen Dr. Gorst, den Peiniger von Bix, der sein neues Büro betritt, was im Verlauf der Folge schon angesagt wurde, denn Patergas gibt ja Lonnie und Hurt den Auftrag, sich um Dr. Gorst zu kümmern und seine ausgeweitete Operation, die er da machen soll. Und ja, Gorst betritt sein Büro und wird da aber schon von Bix erwartet, die ihn dann mit vorgehaltener Waffe auf seinem Stuhl fesselt, ihm dann seine Geräte anhält und man sieht schon seine Panik in den Augen, während sie ihn da einbindet. Ja, sein Törtchen, das er sich mitgebracht hat, ja, hier beiläufige Grausamkeit, ne, steht noch auf der Konsole und er wird da reingeschnallt und sie sagt dann noch so zu ihm, ja, ne, es wird nur eine Ewigkeit dauern, oder wie war
es? Ja, es wird sich nur anfühlen wie eine Ewigkeit.
Genau, es wird sich nur anfühlen wie eine Ewigkeit und schaltet das dann an und verlässt dann mit dem Törtchen den Raum.
Ja.
Und schießt dann noch einen Wachmann, der eigentlich gar nichts dafür kann, nieder, einfach so. Ne? Vorher hieß es immer keine Blaster, jetzt blastert sie ihn nieder.
Ja.
Und während sie sich dann draußen, es ist Nacht natürlich, deshalb ist keiner da sonst, während sie sich draußen mit Andor trifft, drückt er auf ein Knöpfchen und das ganze Büro, nicht das Gebäude, sondern das Büro fliegt anscheinend in die Luft.
Ja.
Und das ist die letzte Szene der Folge.
Ganz genau, ganz genau. Das habe ich auch nicht kommen sehen.
Nee, da fragt man sich jetzt, okay, ist das jetzt etwas, was Luthen eingefädelt hat, nachdem Andor ihm versucht hat, den Kopf zu waschen? Ja, Luthen, der auf alles vorbereitet ist, der Andor Vorwürfe gemacht hat, ihr seid nicht bereit und so weiter. Ob er ihm dann jetzt doch so ein Knöchelchen vorgeworfen hat, hier, da könnt ihr euch jetzt mal reinbeißen und endlich da den Schlussstrich für Bix ziehen. Man weiß es noch nicht so genau.
Ja, man weiß es tatsächlich nicht.
Ich hoffe nur, es wird noch mal was dazu gesagt.
Ja. Das habe ich mich auch gefragt. Also ich fand es gut für sie, weil es natürlich auch so ein Stück weit ihr bestimmt Erleichterung bringt. Und dadurch könnte ich mir schon auch vorstellen, dass Luthen was damit zu tun hat, weil er will ja auch, dass die beiden funktionieren.
Hm.
Und war ja eben auch der Meinung, Leute, so geht's nicht, während du hier den Überbeschützer machst und sie die ganze Zeit irgendwie nicht schlafen kann und fix und fertig ist, nützt ihr mir beide nichts. Und das ist eben auch, also Luthen weiß halt auch, dass so eine Beziehungsdynamik irgendwie auch gefährlich sein kann und ihm dann die beiden eben auch nichts nützen.
Oh ja.
Deswegen könnte es natürlich schon sein, dass er das irgendwie mit
eingefädelt hat,
beziehungsweise bevor das ist, sehen wir sie ja auch nochmal im Apartment, wo sie auch wieder so leicht benebelt aus dem Fenster schaut nachts und sagt, es blinkt. Und das ist ja, also dieses blinkende Licht ist ja immer so ihr, es ist ein Einsatz. Und das nächste, was wir sehen, ist, dass die beiden das durchziehen. Also das könnte schon eben auch von Luthen Beauftragte, also dieser Auftrag gewesen sein, als sie das blinkende Licht gesehen haben, dass eben das dann war. Sie sind hingekommen und er hat gesagt, pass auf Leute, diese Sache beenden wir jetzt mal mit dem Typ. Der soll da nämlich jetzt gerade eh noch ein Folterlabor aufbauen.
Genau, aber es ist ja so ein bisschen das, was er von Claire auch verlangt. Ja, wir müssen uns hier jetzt mal wieder fokussieren und so ein paar lose Enden abschneiden, ja.
Ja.
Also, ne, wir müssen da das Abhörgerät bei Skalden rausholen. Wir müssen dafür sorgen, dass Bix wieder funktioniert und Andor nicht die ganze Zeit wie so eine Glucke über ihr, sie da bemuttert.
Genau.
Und deshalb, dass die beiden wieder aktiv werden. Und dann haben wir gleichzeitig auch noch den Folter-Experten des Imperiums geofft und dann können wir endlich weitermachen. Und vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass er dann am Ende etwas gelöster von der Party dann auch wieder weggeht. Ne?
Ja, genau. Ah. Ich denke schon, dass das irgendwie sein Auftrag war, das auszuführen. Ja.
Meine Güte. So, jetzt haben wir gut anderthalb Stunden geredet und ich glaube, wir haben noch zig Sachen vergessen, die wir eigentlich noch erwähnen müssen.
Vermutlich. Aber wir haben es grob, glaube ich, besprochen.
Ja, genau. Also ich denke, ne, es wird sich sicherlich nochmal die Gelegenheit ergeben, andere Sachen nochmal so in der Rückschau zu besprechen. Und dann können wir sicherlich noch ein paar Aspekte davon aufgreifen. Meine Frage wäre jetzt so zum Abschluss noch, was glaubst du denn, wie es weitergeht?
Was glaube ich, wie es weitergeht? Das ist eine richtig gute Frage. Ich kann es gar nicht so gut sagen. Ich weiß es nicht. Also Da wir jetzt schon einen Zeitsprung gesehen haben und wir, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, in dieser Staffel jetzt noch einiges abhandeln müssen in den nächsten 6 Folgen.
Ja, K2SO muss noch vorkommen.
Ja, ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie sie diesen Bogen jetzt richtig schlagen und in welcher Art Zeitsprünge wir da sehen und was die nächsten Handlungspunkte sind. Also wir werden auf jeden Fall, was ich natürlich glaube, also wie wir es eben auch schon bei Sinta und Vel irgendwie, wie sie es angekündigt hat, in dem Moment, wo sie sich da näher gekommen sind, war irgendwie fast schon klar, dass gleich einer von beiden stirbt.
Ja, das ist Foreshadowing, ja.
Ganz genau. Und das hat man natürlich jetzt mit Bix auch ganz klar. Also, dass Cassian überlebt, wissen wir. Dass Bix nicht dabei ist, wissen wir auch. Also,
ja, aber wir wissen halt nicht, also es sind ja Charaktere, die in Rogue One nicht auftauchen. Es kann natürlich sein, dass jemand doch irgendwie den Absprung oder eben in einer anderen Rebellenzelle aktiv ist, so wie Willmann jetzt.
Ja.
Mal gucken, wie es mit dem weitergeht. Also
ich habe da Tragik-Love-Story-Vibes, also Sorry. Ich glaube.
Ja, ich verstehe, ich kann es nachvollziehen, aber ich wünsche mir halt immer, dass
ich weiß,
mag
ich
mag nicht
sterben. Ich weiß, ich bin da auch so, aber auch als sie dann in dieser letzten Folge natürlich irgendwie, wer sagt dazu wem, ich liebe dich, bla, irgendwas und das war alles wenig und ich war so, oh, okay, schade, naja. No. Das wird's dann.
Ja, aber ich fand die Beziehung zwischen Andor und Bix auch irgendwie toll. Also es,
ja, absolut, absolut.
Da scheint sich ja wirklich was entwickelt zu haben. Das war ja in der ersten Staffel und im ersten Arc noch so direkt überhaupt nicht erkennbar, aber da in dem Jahr muss anscheinend auch da viel passiert sein. Ja.
Genau, genau. Und das ist die einzige, so der einzige, was ich sage, da denke ich, das wird vermutlich kein gutes Ende nehmen mit ihr.
Natürlich das absolute Gegenbild zu dem, was Cyril und Dedra haben, ne?
Ja, genau, was auch immer. Wie auch, da bin ich auch sehr gespannt, was wir da noch sehen.
Ja, es ist offensichtlich eine Beziehungsshow, eine psychologische Beziehungsshow.
Ja, wir sehen
Bell
auf jeden
Hinter,
Fall.
Andor und Bix und.
Wir sehen ganz viele Konstellationen von Paaren und Beziehungen auf jeden Fall.
Okay, komm, wir
ja, wir müssen aufhören. Wir
gerade dazu, schon wieder tiefer reinzusteigen. Eine letzte Sache noch, müssen wir kurz noch drüber sprechen. Dir ist ja mit Sicherheit aufgefallen, dass Bail Organa nicht aussah wie Bail Organa, oder?
Ja, korrekt. Ja. Der sah nicht aus, wie wir Bail Organa kennen. Deswegen mussten sie es auch dazu sagen, sonst hätten wir es ja nicht gecheckt.
Richtig, es war nämlich nicht Jimmy Smits, den wir kürzlich nochmal während des 20-jährigen Kino-Revivals von Episode 3 nochmal in seiner Paraderolle als Bail Organa sehen durften. War es nämlich dieses Mal Benjamin Bratt, der als Bail Organa da aufgetaucht ist. Offiziell heißt es, es gab Scheduling Problems.
Ah,
also
okay.
Es war Jimmy Smits offenbar auf gar keinen Fall möglich, an den Dreharbeiten zu Andor teilzunehmen. Na gut, man sagt jetzt vielleicht, okay, für diese 10 Sekunden oder halbe Minute, die er da jetzt im Bild war, hat es sich jetzt nicht wirklich gelohnt, ihn zu recasten. Aber wer weiß, was in den nächsten beiden Arcs noch passieren wird und wo man ihn da vielleicht ein bisschen häufiger für brauchte. Und wenn es einfach nicht passt, dann passt es nicht. Naja.
Ja, mich wundert nur, dass sie das dann eben nicht digital angeglichen haben.
Naja gut, ich fand, ne, also, man konnte, wenn man so ein bisschen die Augen zugekniffen hat, hat es irgendwie noch.
Ja, die Ähnlichkeit ist schon da, so okay, kann man vielleicht durchgehen lassen, aber gibt ja mittlerweile auch einfach Möglichkeiten, das Gesicht von jemandem so hinzubekommen.
Oh je, ja.
Ja, also naja, wie gesagt, in der Nachbearbeitung wäre das ja auch möglich gewesen, aber. Ja.
Aber immerhin war es derselbe Synchronsprecher, der hier im Deutschen zumindest gesprochen hat.
Also
ja, also
für diese kurze Zeit war es jetzt auch wirklich kein tragisches Problem, das einem super negativ aufgefallen ist.
Schauen wir mal. Genau, so, ja, die Hälfte der Staffel ist rum, die Karten liegen erstmal auf dem Tisch, irgendwas wird auf Gorman noch passieren, was dann dazu führen wird, dass Mon Mothma sagt, okay, ich muss jetzt aktiv werden und dass der Widerstand sich zur Rebellenallianz formiert und wir werden weiter gespannt verfolgen, wie das vonstatten geht. Ne?
Ja, so ist es. Ich freue mich schon auf die nächsten 3.
Ja, genau. Es dauert ja gar nicht mehr so lange.
Nee, am Mittwoch kriegen wir die doch, genau. Ja.
Genau. An dieser Stelle bin ich noch schuldig, eben kurz aufzuklären, warum es keine Besprechung des dritten Arcs bei uns im Podcast geben wird. Das liegt nämlich daran, dass ich am kommenden Donnerstag bei Thilo von Antenne Alderaan zu Gast bin und dort den dritten Arc besprechen darf. Ich bin schon sehr gespannt, welche Knalleffekte da auf mich warten werden und zu welchen tiefgründigen Erkenntnissen wir dabei kommen werden. Also hört dann mal bei Antenne Alderaan rein. Wir werden es natürlich auch auf Social Media teilen.
Ja.
Ja, Nina, erstmal herzlichen Dank dafür, dass du das mit mir gemacht hast heute Abend.
Ja, danke für die Einladung.
Genau. Wo kann man dich denn in nächster Zeit mal treffen, wenn man mit dir noch ein bisschen über Andor und dergleichen fachsimpeln möchte?
Ja, im Mai gibt es da noch 2 Möglichkeiten. Ich bin einmal auf der RPV in Oberhausen in 2 Wochen und 4 Wochen circa Ende des Monats auf der FedCon in Bonn. Genau, wenn ihr mich seht, kommt gerne, quatschen wir drüber.
Genau, da trefft ihr auch mich auf beiden Veranstaltungen, ebenfalls am Samstag auf der RPV und das ganze Wochenende auf der FedCon. Ja, wie gesagt, kommt gerne auf uns zu, sprecht uns an. Vielleicht ergibt sich auch mal die Gelegenheit, dass Nina und ich dann zusammen mit euch diskutieren können. Mal schauen. Ich habe auf jeden Fall ganz viel Zeit an dem Wochenende. Nina weniger. Du bist wieder in der Stargast-Betreuung.
Ich bin wieder in der Stargast-Betreuung, genau. Aber ja, mal schauen. Wir werden das vielleicht spontan dann hinbekommen.
Genau, also sprecht uns an. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, Nina, wo kann man dich sonst noch so finden im Internet, wenn man dir gerne folgen möchte und deine tollen Cosplays sehen will?
Ja, genau. Ich habe Instagram ist mein aktiver Account, Dreier-Nina. Das ist so mein Privataccount und der führt euch auch zu meinem Cosplay-Account Cosshoch3 mit meinen Freundinnen zusammen. Genau, da könnt ihr mir auch folgen und schreiben, wenn ihr nochmal drüber sprechen wollt.
Okay, alles klar. Gut, so, dann kommt jetzt nochmal eben unser Werbeblock. Also es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr unserem Podcast liked oder einen Kommentar hinterlasst auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns auf Facebook, auf Instagram. Dann könnt ihr uns natürlich auf allen Plattformen hören, wo es Podcasts gibt, wo auch immer ihr es jetzt gerade hört, entweder über Spotify, Apple Podcasts oder über den RSS-Feed oder, wenn ich mal endlich dazu komme, auch auf YouTube. Da stehen noch ein paar Folgen von diesem Jahr aus, die ich immer noch da hochladen muss. Ach ja, wenn Zeit doch nur so viel vorhanden wäre wie Serien, die man besprechen könnte.
Ja.
Aber ja, es würde mich sehr freuen, wenn ihr uns da ein Like da lassen würdet oder einen Kommentar schreibt. Ich freue mich wirklich sehr über Feedback. Deshalb, nun ja. Wie auch immer. So. Okay, ja, Nina, dann wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Abend und eine geruhsame Nacht. Und dann sehen wir uns ja in 2 Wochen auf der RPV, würde ich sagen. Ne?
Ja, ganz genau. Danke für die Einladung. Auch ebenfalls dir eine gute Nacht und bis in 2 Wochen.
Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen, wie dann der Rest von Andor gefallen hat.
Oh ja, stimmt. Krass. Ja, das machen wir.
Ja, dann ist es nämlich schon vorbei. Ja.
Dann ist schon vorbei. Oh Gott.
Werden wir tun.
Verrückt.
Oh ja, es geht auf einmal ganz schnell dann.
Ja.
Alles klar. So, dann bis zum nächsten Mal.
Bis bald, ciao!